Kicker meets the Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten.
Er hat die Mannschaft immer bei sich gehabt. Die Mannschaft hat das getan, was er wollte. Fantastischer Trainer, also handwerklich ein hervorragend ausgebildeter Trainer. Und dann sind wir irgendwie in die Vorbereitung gekommen und die Ergebnisse kamen nicht. Wir haben plötzlich viele Gegentore bekommen. Wir waren nicht mehr aktiv gegen den Ball und somit ging es dann in eine Richtung, die nicht mehr aufzuhalten war. Wir haben einfach zu wenig Ergebnisse gehabt und haben auch keinen guten Fußball mehr gespielt.
Kicker meets the Zone, der Fußball-Podcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kicker meets the Zone. Direkt aus dem Brodelpunkt der Bundesliga. Es ist kein richtiges Wort, ne?
Brodelpunkt, doch, absolut. Für mich ist das Wort der Woche.
Ja, der Brodelpunkt Leipzig. Wir melden uns tatsächlich direkt aus dem RB. Nee, Trainingszentrum ist nicht Geschäftsstelle, ne?
Ist ja beides in einem, kann man sagen.
Ja, aber ich will nicht wieder ein neues Wort erfinden.
Geschäftszentrum.
Das Geschäftstrainingsstelle. Trainingsstelle.
Ja. Herzlich willkommen auch von meiner Stelle. Kicker meets the Zone, heute aus meiner Stadt. Es ist immer schön, Schlübmann, wenn du da bist.
Ja, nur die ganzen Presseleute sind, glaube ich, weniger wegen dir hier als wegen Max Eberl.
Ja,
und der
korrekt.
Info, dass es tatsächlich jetzt fix ist, Eberl bei RB Leipzig. Es hat eine Weile gedauert und jetzt ist es öffentlich geworden. Und entsprechend haben wir hier schon einige Kollegen hier entdeckt, ne?
Ja, hier ist richtig was los. Hier
ist richtig Alarm. Ne? Ja. Kurz dachte Benny, okay, man hat mitbekommen, Hallo. Dass ich heute hier bin.
Nein, soll ich unterschreiben?
Eiskalt an ihm vorbei gegangen.
Naja.
Und wir freuen uns auch hier zu sein. Das Timing ist sehr, sehr gut, denn das, was da in Zukunft passiert, das soll natürlich genauso passieren, das soll genauso Thema sein, wie das, was in den vergangenen Monaten und jüngsten Tagen geschehen ist. Und wir hätten uns eigentlich keinen besseren Kandidaten aussuchen können, als den technischen Direktor Christopher Vivell. Christopher, wenn ich jetzt von Benny Zander höre, dass das hier seine Stadt ist und ich offensichtlich hier auch nur zu Gast an seiner Seite sein darf, dann erste Frage, wie ist es denn für dich? Bist du ja noch frisch hier? Hat man schon Heimatgefühle hier in Leipzig?
Ja, hallo erstmal. Ja, Leipzig ist eine super schöne Stadt. Ich finde, man kann super leben. Es ist sehr grün. Der Fußballverein ist super. Also ich finde absolut eine super Stadt. Heimat, ja, es dauert vielleicht noch ein bisschen. Ich bin jetzt 2 Jahre da, aber man kann schon schnell heimisch werden.
Deine eigentliche Heimat ist Karlsruhe?
Ja.
Stimmt es eigentlich, dass du mit Daniel Herzog, unserem The Zone-Reporter, liebe Grüße, wart ihr auf Schule, gemeinsamer Fußballverein, irgendeine Verbindung hat er mir mal erzählt.
Ja, wir haben, glaube ich, zusammen mal in der U15 oder so gespielt in
das
Bruchsal.
Wusste ich nicht.
Ja, das zusammen. Ist die
eine Saison zusammen gespielt.
Ja, und dann sind die Karrieren in unterschiedliche Richtungen verlaufen.
Beide sehr talentiert.
In unterschiedlichen Bereichen.
Ja.
Kleiner Ausblick noch für die Hörer. Wir reden natürlich nachher auch noch über alles, was nichts mit RB Leipzig zu tun hat. Wir reden unter anderem auch noch mit Carlo Wild vom Kicker über den glorreichen FC Bayern München, der gerade auch interessante Dinge tut und pflügen dann noch so ein bisschen durch den Spieltag. Wollen uns aber jetzt auf RB fokussieren und es bleibt dabei, wir haben in dieser Saison, wir haben es schon letztens bei Lars Stindl festgestellt, das Timing für unsere Interviews.
Da hast du jetzt nicht so laut sagen,
schwierig.
Dann kriegen wir keine Zusagen mehr für Interviews.
Ist schwierig, doch. Ja. Aber es haben nicht
Wenn
alle.
Wenn wir weg sind, fangen die Leute wieder an zu gewinnen.
Genau.
Das können wir so sagen. Aber wie ist die Grundstimmung? Ich gucke kurz nochmal zu Marco Rose rüber. Er wirkt entspannt. Wie sieht es bei dir aus nach der ja doch deutlichen Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach?
Ja, natürlich sind wir enttäuscht über das Ergebnis und auch über die Performance. Wir hatten eigentlich einen super Start mit Marco gegen Dortmund. Auch das Spiel in Madrid war okay, also bis aufs Ergebnis. Ich denke, dass die ersten 80 Minuten gut waren. Wir kriegen dann ein unnötiges Gegentor und dann noch ein zweites, da war das Spiel dann schon entschieden. Und der Herrn Gladbach war es kein guter Auftritt von uns. Und deswegen ist die Stimmung natürlich schon betrübt. Jetzt sind alle Nationalspieler abgereist.
Ich wollte gerade sagen, es ist ja eine besondere Situation. Ne? Man kann jetzt einerseits sagen, wir können dran arbeiten und können tief analysieren. Andererseits nimmst du das auch so mit, hat Marco Rose vor der Partie gesagt. Das Ergebnis, das dann heute Abend rauskommt, das trägst du ein bisschen länger mit dir rum als die anderen Ergebnisse, wenn du 3 Tage später schon wieder zum Beispiel international im Einsatz bist in der Champions League oder in der Europa League.
Ja, wir haben grundsätzlich das Problem, dass wir nicht viel trainieren können. Also Marco hat bisher, glaube ich, dann 2-mal mit der Mannschaft auf dem Platz. Wir sind nur gereist, wir haben dann Spiele gespielt und können über Videos Analysen machen. Im ersten Spiel hat es super funktioniert, dann natürlich sind die Abstände, die Struktur ist noch nicht perfekt, das ist auch klar, wenn man es nicht trainiert. Und dann braucht man natürlich, muss man auch das, die Abstände zulaufen. Also je schlechter die Struktur, desto mehr muss man laufen. Und das hat man natürlich uns schon angemerkt, dass wir in Gladbach nicht ganz frisch waren. Dazu kam noch die ein oder andere Verletzung. Und deswegen waren wir nicht zufrieden, aber wir sind jetzt trotzdem positiv und mit Marco super happy, dass er da ist.
2 Trainingstage erst. Das ist interessant und erklärt auch ein bisschen mehr, was Marco vor der Partie gesagt hat, als auf die Aufstellung angesprochen wurde, dass er dann vorne André Silva mal spielen lässt, Kevin Campbell, weil er eben sagt, ich will die alle mal sehen. Dann kapiere ich es auch, weil auf dem Trainingsplatz konnte er sie noch gar nicht so wirklich sehen. Ist schon besonders, ne?
Absolut, absolut. Das ist eine besondere Saison, ist ein besonderer Moment, auch für Marco. Ich glaube, das erste Mal, dass er während der Saison einsteigt, das hat er noch nie gemacht. Er hat sonst immer zum Saisonstart oder vor einer Vorbereitung angefangen. Aber trotzdem sind wir sehr, sehr positiv, dass wir wieder bessere Ergebnisse und bessere Performance zeigen werden.
Das ist uns noch nie passiert.
Nee,
wenn wir in einem Raum sitzen, dass wir gleichzeitig anfangen wollen zu reden.
Wenn ich dich antippe, dann darfst du.
Ja, okay, dann mache ich jetzt. Wir sitzen hier und wir haben uns natürlich so ein bisschen auf das Gespräch vorbereitet und wir machen das dann immer so, jeder überlegt sich so ein bisschen, was könnte man fragen so, und dann gleichen wir das miteinander ab. Und wir haben exakt eine Frage komplett identisch. Und zwar, kannst du uns mal erklären, was eigentlich ein technischer Direktor macht? Also, weil den Begriff hat man jetzt häufiger, man kommt, glaube ich, eher so mit Sportdirektor, Manager so ein bisschen in Berührung. Ist das eigentlich das Gleiche und ihr nennt es nur anders? Oder wie ist es?
Ja gut, wir haben vor 2 Jahren bin ich hierher gewechselt von Salzburg und da haben wir neue Strukturen oder der Verein hat neue Strukturen aufgebaut. Es gibt einen Sportdirektor, der direkt an der Mannschaft ist, der so dieses Alltagsgeschäft macht und der technische Direktor befasst sich mit der Spielphilosophie, mit einer langfristigen Kaderplanung. Ich beschreibe es manchmal so, der Trainer denkt von Spiel zu Spiel, der Sportdirektor von Transferphase zu Transferphase und der technische Direktor denkt vielleicht in 3 Transferphasen, also einfach länger. Um die Ausrichtung des Vereins und die Richtung vorzugeben. Es passiert so viel im Business, das wisst ihr, jeden Tag passiert was Neues. Und das ist ein Fulltime-Job für einen Sportdirektor und für einen Trainer. Und deswegen ist, glaube ich, gut, dass man jemanden hat, der die Vision des Vereins, der die Philosophie im Kopf hat und sich damit tagtäglich befasst.
Wie hat sich das dann jetzt in den vergangenen Monaten verändert, wo du offensichtlich ja doch noch ein paar Aufgaben mehr als in Anführungszeichen nur dein wahrscheinlich ohnehin schon volles Portfolio als technischer Direktor ausfüllen musstest, weil ihr eben keinen Sportdirektor hattet?
Gut, wir haben das auf mehrere Schultern verteilt. Trotzdem sind natürlich andere Themen zu kurz gekommen. Das ist auf jeden Fall so. Ich habe ein super Team, ich habe ein super Scouting-Team, das mich sehr unterstützt hat, aber trotzdem ist es nicht ideal. Ich habe viele Aufgaben des Sportdirektors übernommen, weil der jetzt seit fast 1,5 Jahren nicht da ist, als Markus Krösche dann gewechselt ist. Und wir haben jetzt 3 Transferphasen gemacht, aber ich glaube, es ist schon wichtig, dass dann auch zeitnah jemand kommt und wir die Aufgaben neu verteilen.
Ist es für dich schwer gewesen, diese Aufgaben zu übernehmen, weil das eigentlich ein Kompetenzbereich ist, der halt von jemand anderem besetzt ist? Musstest du dich da so ein bisschen rantasten oder ist das etwas, was du natürlich sowieso schon in deiner Karriere bisher mitbekommen hast?
Ja, natürlich. In der Transferphase hatte ich jetzt nicht die großen Probleme, weil ich den Markt gut kenne. Bin ja auch schon seit 12, 13 Jahren in der Branche, war lange in Salzburg und wir haben jedes Mal die Transferphase gemeinsam gemacht mit Christoph Freund damals, dann mit Markus Krösche auch die erste gemeinsam gemacht und deswegen war das jetzt nicht das große Problem. Es kommen natürlich das Troubleshooting dazu, was jeden Tag passiert und auch die Medienarbeit, das habe ich natürlich noch nicht erlebt und das ist natürlich ein zusätzlicher Faktor, der auch Zeit kostet und stresst. Und deswegen ist es schon eine Zusatzaufgabe, die Zeit einnimmt. Und deswegen leidet der andere Teil der Arbeit etwas darunter.
Mhm. So, und jetzt ist also offiziell, du bekommst einen, oder das kannst du uns gleich mal erklären, 9, kann man schon sagen, Chef mit Max Eber.
Ja, also er wird Geschäftsführer Sport. Wir werden uns jetzt dann die nächsten Tage zusammensetzen und die Rollen klar definieren, wie die Zusammenarbeit aussehen wird. Das müssen wir uns dann nochmal genau austauschen, wie er meine Rolle sieht, wie wir in Zukunft uns aufstellen. Ich freue mich da wirklich sehr drauf, weil ich glaube, dass er uns unheimlich viel bringt. Er hat wahnsinnig viel Erfahrung. Er ist ewig in der Bundesliga, hat viele Krisen erlebt, hat viele Erfolge gefeiert, hat sehr, sehr gute Transfers getätigt Und ich glaube, dass es für den Club eine super, super Entscheidung ist. Ich glaube, dass wir auch als Team sehr gut funktionieren können. Ich schätze ihn sehr. Ich habe gehört, er schätzt mich auch sehr. Und ich glaube, dass wir eine Gemeinsamkeit haben, dass wir den Trainer sehr gut kennen, beide mit dem Trainer gearbeitet. Stimmt, ich glaube, ja. dass diese Konstellation auf dem Papier erstmal super aussieht. Und die Details werden wir dann gemeinsam bearbeiten.
Also ihr setzt euch dann sicherlich bald zusammen und sprecht so ein bisschen darüber. Vielleicht gibt es ja auch Sachen, die du gerne behalten würdest, jetzt wo du in diese Rolle mit reinschnuppern durftest. Aber ihr habt da ja einen sehr kompetenten Mann. Ist vielleicht sogar nochmal was sehr, sehr Gutes mit Marco Rose jemanden, mit RB-DNA jetzt jemanden extern, der aber eben sehr Bundesliga erfahren ist, hier mit reinzuholen?
Ja, absolut, absolut. Ich glaube, ich würde jetzt Max Eberl nicht absprechen, dass er die RB-Philosophie nicht kennt. Also der hat ja mit Marco Rose zusammengearbeitet und hat auch sich für Marco Rose entschieden als Trainer damals. Deswegen hat er sich, glaube ich, damit schon ganz genau befasst. Und ich glaube, dass wir uns auf einem sehr, sehr hohen Niveau austauschen werden. Da freue ich mich, ich kann es nur wiederholen, da freue ich mich sehr drauf und glaube, dass er uns als Persönlichkeit, als auch in gewissen Phasen eine gewisse Ruhe gibt. Und ich glaube, dass es sehr hilfreich ist.
Wie hast du aus der Ferne, du hast ja nochmal einen ganz anderen analytischen Blick auf das, was er in den letzten Jahren da gemacht hat in Gladbach. Wie hast du das beobachtet? Wie hast du das gesehen, seinen Job, den er dort gemacht hat?
Sehr gut. Also ich habe immer verfolgt, was Gladbach macht oder auch wie andere Clubs machen. Und ich finde, dass es sehr, sehr logisch war, sehr viele gute logische Entscheidungen, auch langfristig zusammengearbeitet, was sehr, sehr wichtig ist. Dass es immer erfolgreich ist, wenn man, oder häufig erfolgreich ist, wenn man lang zusammenarbeitet. Natürlich kommt man irgendwann an den Punkt, aber ich finde, dass Max Eberl das schon häufig gezeigt hat, auch mit Trainern länger zusammenzuarbeiten. Ich glaube, mit Lucien Favre hat er sehr lang zusammengearbeitet. Ich glaube, dass es einfach wichtig ist für einen erfolgreichen Verein, dass man auch in Krisen die nötige Ruhe hat und dann auch da gemeinsam wieder rausgeht. Und deswegen glaube ich, dass es sehr gut passt und dass wir uns alle darauf freuen können.
Ist übrigens gut was los hier. Oliver Hartmann, kennen unsere Hörer als Kicker-Reporter für RB Leipzig, ist ja auch gerade langgelaufen, hat nett gegrüßt. Mit dem haben wir vor einigen Monaten auch spekuliert, wer wird denn jetzt diese Position einnehmen, die da eben so lange vakant war. Ich glaube, der Name Max Eberl fiel da nicht. Wir hatten so ein paar andere Namen, über die wir mit ihm diskutiert haben.
Also vor längerem.
Genau. Kannst du uns das noch sagen? Wann hast du denn dann zum ersten Mal von diesem Namen Max Eberl gehört? Der ist ja jetzt nicht so klar wie Marco Rose gewesen, weil der saß hier nicht im Liegestuhl und hat gesagt, ruft an. Ne? Das war ja nur eine andere Situation.
Ehrlich gesagt habe ich mich gar nicht so viel mit den ganzen Themen befasst, weil meine Aufgabe war jetzt die letzten Monate so groß und ich habe so viele Themen bearbeitet mit unserem Team gemeinsam, auch diese Sportdirektoren-Themen, die wir auf mehrere Schultern verteilt haben. Deswegen habe ich mich gar nicht so viel mit Namen befasst und habe auch bewusst mit Oliver den Deal gehabt, dass wir dann drüber sprechen, wenn es soweit ist. Und wir haben uns auf den Moment konzentriert und haben versucht, das Maximale rauszuholen. Wir haben eine sehr gute Rückrunde gespielt, wir haben den DFB-Pokal gewonnen, wir waren im Halbfinale von der Europa League. Also es hat schon gut funktioniert. Aber trotzdem, um langfristig erfolgreicher und noch besser zu werden, tut es uns schon gut, wenn eine Person wie Max Eberl zu uns kommt.
Warst du bei den Gesprächen dabei oder hat das ein Oliver Minzlaff komplett alleine gemacht?
Ich war nicht dabei. Mein Fokus liegt aktuell auf dem Tagesgeschäft. Wir müssen uns darauf konzentrieren, dass die Mannschaft performt. Das klappt nicht zu 100% gut. Da müssen wir besser werden. Deswegen war es wichtig, dass ich hier meine Aufgaben erfülle. Und Oliver Minzlaff hat dann die Gespräche geführt.
Kaderplaner nennt er dich. Du hast es schon gesagt. Langfristiger Blick und jetzt die Transferperiodenphasen mitgemacht. Wie würdest du das beschreiben, was RB nach außen, also was der Kader nach außen darstellen soll? Wie soll das Gesicht des Kaders von RB Leipzig aussehen?
Gute Frage. Natürlich wollen wir stehen für eine Philosophie, wir stehen für einen Fußball. Der hat damals angefangen unter Ralf Rangnick, also wir haben klar so einen aktiven RB-Fußball, den jeder kennt, den auch ganz viele Mannschaften jetzt mittlerweile in der Bundesliga spielen. sind unheimlich viele RB-Trainer auch in der Bundesliga, Bo Svensson, Oliver Glasner und viele mehr. Und wir mussten uns aber in den letzten Jahren noch weiterentwickeln, weil wir nicht die Herausforderer mehr sind, sondern wir haben sehr viel den Ball automatisch, weil wir eine hohe individuelle Qualität haben. Deswegen hat sich auch unser Kader etwas verändert. Wir brauchen unbedingt, erstmal wollen wir individuelle Qualität haben, aber wir wollen natürlich aber auch sehr aktiv spielen. Und wir müssen einen Mittelweg finden zwischen aktiven Balleroberungen und diesen Umschaltmomenten gut zu nutzen. Das ist das Wichtigste im Fußball, da fallen mit die meisten Tore, sowohl Gegentore als auch Tore für. Deswegen soll unser Kader schon sehr schnell sein, soll dynamisch sein, soll eine gute Mentalität haben, soll viele Balleroberungen provozieren. Und deswegen ist unser Kader schon gut aufgestellt, aber natürlich nicht perfekt. Das liegt auch daran, weil wir Trainerwechsel hatten, andere Vorstellungen, andere Systeme. Und das Beste ist immer, wenn ein Verein lang mit einem Trainer zusammenarbeitet. Ich glaube, im Moment sieht man das auch sehr gut, dass die Mannschaften, die oben stehen in der Bundesliga, lange zusammenarbeiten und klar wissen, was sie suchen. Da geht einer, da kommt einer, das passt perfekt bei Union. Sie holen einfach einen neuen und ersetzen genau das gleiche Profil. Und das ist das, was wir dann auch wieder wollen. Mit Marco wollen wir sehr lange zusammenarbeiten, mit Max Eberl, die kennen sich. Ich kenne Marco auch schon lange. Ich glaube, dass wir da jetzt sehr, sehr gut aufgestellt sind, um wieder eine richtig gute Identität zu haben.
Du hast das Tempo angesprochen. Hast du so Grundraster? Also gibt es zum Beispiel für dich selber so die Vorgabe, ein Spieler, der unter einer bestimmten KMH-Zahl läuft, den verpflichte ich nicht?
Nein, auf keinen Fall, weil es geht ja, Schnelligkeit ist ja nicht nur ein Bein, sondern auch viel im Kopf.
Das hätte ich meinen Trainer.
Das freut ihn jetzt extrem.
Das ist ein super Satz. Das hätte mir Millionen gebracht.
Ja, ich finde zum Beispiel ein gutes Beispiel, Dani Olmo ist so schnell im Kopf, trifft so gute Entscheidungen auf dem Platz, hat eine super Mentalität und ist somit auch ein absoluter Red Bull-Spieler, aber ist jetzt kein Umschaltprofil.
Und, ist das auch ein bisschen das, was du meinst mit der Mischung? Also,
absolut.
Dass auch solche Leute dabei sein müssen, die zum Beispiel dann noch ein bisschen Lösungen ist gut, die eben auch Lösungen gegen tiefstehende Gegner haben, die einem so ein bisschen den Raum nehmen, das Tempo nehmen.
Wir brauchen alle Profile. Also wir brauchen schnelle Spieler, wir brauchen Spieler, die eine Kontrolle haben und die eine gute Technik haben. Wenn wir nur ein Profil haben, werden wir nicht nach oben kommen und werden nicht größere Erfolge feiern. Also wenn man sich die ganzen Top-Mannschaften anschaut, die haben alle ähnliche Profile, die haben alle Profile, die es eigentlich gibt. Und das ist unser Anspruch und wir wollen den maximal guten Kader haben. Und daran arbeiten wir.
Ich glaube, Ajax hat das. Haben sie es noch? Weil, wisst ihr das? Also dieses, da sind so drei. Oh Mist, das habe ich jetzt nicht ganz auf dem Schirm. Drei Faktoren. Geschwindigkeit ist auf jeden Fall mit dabei, wenn sie überhaupt schon für die Jugendabteilung, die sehr erfolgreiche bei Ajax Leute holen. Und dann gibt es noch zwei andere Werte, da komme ich jetzt nicht drauf, die wirklich so Grundraster haben. Die sagen, nee, wenn du in einem der drei Grundwerte, da müsste ich jetzt mal schnell nachschlagen, nicht dieses Limit hast oder unter dieser Grenze bist, dann kommst du nicht in Frage. Was natürlich dann zum Beispiel für viele kleine, wendige Leute dann tatsächlich das ausbedeutet hat bei Ajax. Aber das heißt, das wäre für euch zu schematisch gedacht.
Ja, das ist natürlich sehr gefährlich, das zu machen, auch vor allem im Jugendbereich, weil eine Entwicklung kann man sehr, oder eine Talentprognose ist mit das Schwerste, was es gibt. Man weiß nicht, wann der Junge wächst. Man versucht natürlich, alle Informationen zu bekommen, aber ich glaube, dass gerade wenn man dann vielleicht klein und wendig ist, dann entwickeln sich andere Waffen es müssen sich andere Waffen entwickeln, um gegen die großen Starken sich weiterzuentwickeln. Wenn man dann sehr schnell ist in der Jugend und sehr stark, dann entwickelt man vielleicht die technischen Waffen nicht. Somit muss man immer schauen, dass man eine gute Mischung hat. Ja. Und bei uns ist nicht das zu schematisch, würde ich nicht sagen. Es gibt natürlich Tempo ist unheimlich wichtig. Gute Entscheidungen zu treffen ist unheimlich wichtig. Wir Profile zu haben, die schwer zu finden sind. Also wir sprechen immer so von 15, 16 Profilen, die es auf dem Fußballfeld gibt. Und das ist das, was für uns wichtig ist, dass wir praktisch fast jeden Fußball auch spielen können. Und weil wir es auch gegen verschiedene Gegner auch brauchen.
Ach, ich krieg's gerade leider nicht hin. Ich könnte uns jetzt ein Trikot von Ajax Amsterdam bestellen, wenn ihr wollt, aber ich habe leider, wenn ihr, liebe Hörer, wenn ihr das drauf habt, dann schreibt uns das gerne. Ich weiß, dass das zumindest in den 90ern und dann Anfang 2000er noch sehr, sehr fest war bei Ajax.
Welchen Namen würden wir hinten draufpacken auf das Ajax-Trikot? Bei mir wäre jetzt als erstes irgendwie Edgar Davids gekommen.
Ja, du solltest ja wohl Jari Littmann draufpacken als Hansa-Fan.
Ja, aber den habe ich ja schon im Hansa-Trikot. Ja, habe ich tatsächlich. Ich habe tatsächlich ein Littmann-Hansa-Trikot. Ja. Wo wir über diese verschiedenen Profile gesprochen haben. In eurem Kader tummeln sich da ja einige sehr, sehr interessante Spielerprofile. Ihr habt eine RB-untypische Sommerpause gehabt, würde ich mal sagen, denn die bestand darin, dass ihr euren Schlüsselspieler Christo Nkunku verlängert habt. Die bestand darin, dass ihr mit David Raum einen der begehrtesten deutschen Spieler verpflichtet habt. Die bestand darin, dass ihr Timo Werner zurückgeholt habt, also ziemlich investiert habt. War das von vornherein klar, dass im Sommer bewusst in dem Bereich attackiert wird, oder war das immer Gelegenheit erkannt, Gelegenheit genutzt?
Ja, natürlich hatten wir einen Plan und einen langfristigen Plan. Wir wussten, dass wir wollten aktiver wieder werden, wir wollten schneller werden, wir wollten haben deswegen auch diese Entscheidung getroffen. Die Jungs waren dann, natürlich muss man immer jeden Transfer individuell betrachten, wann und wie der funktioniert. Also, dass Timo Werner zu uns kommt, das ist natürlich auch, lag auch viel an Timo, dass er unbedingt zurück wollte, was für uns natürlich dann ein besonderer Indikator ist. Wir sind immer sehr vorsichtig bei Jungs, die zurückkommen. Natürlich, man weiß nie, was man bekommt, aber wenn die Situation so ist, dass jemand so zurück möchte mit der Qualität, dann wollten wir das natürlich unbedingt machen. Er wollte es machen und ich glaube, dass das auch für den Verein und für das ganze Umfeld eine super Sache ist. Ja, natürlich war das geplant. Also wir haben, dass David Raum zu uns kommt, war harte Arbeit, da waren viele andere Clubs auch dran. Wir haben ihn dann überzeugt und sind froh, dass er bei uns ist. Und das ist einfach, auch Xaver Schlager war uns natürlich bekannt durch seine RB-Vergangenheit. Ich kenne ihn noch aus Salzburg, also einfach ein fantastischer Junge, der RB-Fußball auch verkörpert, der einfach ein super Zweikämpfer ist, gute Entscheidung trifft, sehr intelligent ist, und somit haben die alle gepasst. Wir haben trotzdem auch typische RB-Deals gemacht. Wir haben ja noch Benny Sesko verpflichtet aus Salzburg für nächstes Jahr. Wir haben Van der Voort vorbereitet für die nächsten Jahre, als Nachfolger für Pete Kulaschi. Und somit war die untypisch etwas, weil wir natürlich in ein anderes Regal gegriffen haben, aber das liegt natürlich auch an der Entwicklung von uns als Verein. Wir haben den ersten Titel gewonnen, wir wollen immer mehr, wir wollen näher an die Spitze hinkommen, und deswegen wollten wir auch investieren und einen guten Kader zusammenstellen.
Wie bahnt sich so eine Rückholaktion wie bei Timo an? Also du hast jetzt gesagt, es war relativ klar, dass er gerne zurück will. Wie funktioniert das? Lass mich mal ganz naiv gefragt. Der hat das Handy in die Hand genommen und hat gesagt, Jungs, ich wäre gern wieder bei euch.
Ganz so einfach ist es nicht, aber also Timo...
Ich war noch in der alten WhatsApp-Gruppe oder so.
Genau, Timo hat natürlich noch sehr, sehr viele Kontakte hier. Eng mit Conny Leimer befreundet, hat immer noch Verbindungen auch zu Oliver Minzlaff, und somit war da immer Kontakt, auch während der Zeit in Chelsea, und man hat ihm gratuliert, dann hat er zurückgeschrieben, also es ist einfach immer Kontakt gewesen, und Timo wollte sich nochmal verändern, das hat er dann kundgetan, wollte spielen, wegen der WM auch, und dann hat sich das einfach entwickelt über mehrere Gespräche und hat dann am Ende auch geklappt.
Aber der war so nicht geplant, oder?
Nein.
Der kam reingerutscht. Und dann hat man sie gesagt, okay, wenn wir den Werner hier zurückbekommen, dann schnappen wir zu.
Genau, also es war nicht geplant.
Ja. Aber das ist ja extrem interessant, weil du bist ja der Kaderplaner und ihr habt euch diesen Plan für diesen Sommer gemacht. Und plötzlich kriegt man einen Hochkaräter. Mhm. Das wirbelt ja ein bisschen was auch im Plan, und in der du überlegst dir ja auch eine Kaderstruktur. Ne? Du musst ja auch gucken, alle wollen auf ihre Einsatzzeiten kommen und so weiter. Plötzlich wird da ja ein bisschen was über den Haufen geworfen. Und das muss man dann auch wieder managen.
Absolut, aber das passiert ja auch, kann ja auch passieren, wenn sich ein Spieler verletzt, oder wenn, das kann ja immer ein Transferfenster, das war aber so extrem hektisch im August, das war ein ganz unruhiges Transferfenster, unheimlich viele Last-Minute-Deals auch, wo viele Vereine auch auf Verletzungen reagiert haben oder dann einfach nochmal investiert haben spät. Und jeder Transfer, der getätigt hat, öffnet natürlich eine andere Tür. Und somit ist dieses langfristige Plan wichtig und wir wollen es immer wieder tun, haben wir jetzt auch gemacht mit Benny und mit Van der Voort. Aber natürlich muss man auch gut sein im Tagesgeschäft. Und wenn da sich dann eine Tür öffnet und dann setzt man sich zusammen und sagt, kriegen wir das hin? Passt es in den Kader? Was passiert mit jeder Veränderung? Verändert auch die Kaderhygiene? Ist es der richtige Schritt? Und dann haben wir uns alle zusammengesetzt mit dem Trainer und haben gesagt, ja, machen wir es oder machen wir es nicht? Und dann haben wir gesagt, ja, lass es uns machen. Das ist eine besondere Situation für den Verein und wir bekommen es hin. Und dann haben alle den Daumen hoch gegeben und wir haben ihn verpflichtet.
Kaderhygiene ist ein Wort, das ich mir direkt notiere. Finde ich gut und hatte eh eine Frage dazu, denn euer Kader ist also spätestens jetzt besonders tief. Ich fand ihn vorher schon auch tief, gerade in der Offensive. Da gibt es ja nun auch unterschiedliche Sichtweisen. Also die Bayern zum Beispiel, die haben das meiner Meinung nach jetzt ein bisschen verändert, sind jetzt deutlich tiefer geworden, als also wenn man dann wirklich auch über die Qualität auf den Positionen 15, 16, 17 im Kader spricht. Das war bei euch vorher schon mehr so und ich finde, jetzt ist es nochmal deutlicher geworden. Ganz klar auch Teil der Philosophie. Pro wäre gerade bei dieser Saison mit den wahnsinnig vielen englischen Wochen, du kannst durchwechseln. Kontra wäre, du hast dann doch vielleicht ein paar mehr Leute, die unzufrieden sind. Stichwort Kaderhygiene, könnte dadurch ein bisschen anfangen zu stinken.
Ja, was ist der perfekte Kader, ist eine Frage, die wir uns ganz häufig stellen. Also wir versuchen, den perfekten Kader aufzustellen. Ist es dann 16 plus 4? Ist es 18 plus 2? Ist es sogar 20?
Hast du eine Zahl, wo du sagen würdest, das wäre so deine Meinung?
Also wir wissen natürlich schon ganz genau, ab wann sich wie viele Minuten man haben muss, damit sich die Marktwerte auch weiterentwickeln. Weil irgendwann, wenn du zu wenig Minuten hast als gestandener Bundesligaspieler, dann geht dein Marktwert runter. Das ist logisch. Trotzdem muss man... Die Gefahr ist immer, dass man Gürtel- und Hosenträger anhat, dass man zu viele Spieler hat und einfach denkt, ich muss mich für alles, für jede Situation absichern und abdecken. Und wir haben versucht, den Kader schon etwas schlanker zu machen, aber qualitativ natürlich weiterhin hochwertig zu sein. Wir haben jetzt die Situation wieder, alle sagen, ja, euer Kader ist zu groß oder dann sagen sie, es ist erst zu klein. Es ist immer auch Trainersache, also es ist nie ganz klar für uns. Wir haben gesagt, wenn wir einen Spieler abgeben, müssen wir auch wieder einen holen. Also wir konnten nicht viel kleiner werden. Und jetzt haben wir gegen Gladbach, glaube ich, hatten wir, jetzt hoffentlich sage ich nichts Falsches, aber wir hatten fünf richtig hochwertige Spieler, die alle in der ersten Elf spielen, waren nicht spielbereit. Also mit Dani Olmo langer Ausfall, mit Conny Leimann langer Ausfall, mit Klostermann langen Ausfall und auch dann ist kurzfristig Halstenberg und Mosimar Khan ausgefallen. Und dann braucht man einen breiten Kader, weil sonst ist es natürlich unheimlich schwer, wenn man so viele Spiele hat. Wir haben jetzt im Oktober 9 Spiele. Es ist unglaublich viel, unglaublich intensiv. Jedes Bundesligaspiel ist schwer, jedes Champions League-Spiel sowieso schwer. Und deswegen muss man auch rotieren. Und deswegen ist die Kadergröße nicht so einfach, das Ideal hinzubekommen. Du wirst nie alle zufriedenstellen, aber ich glaube, dass bei uns alle zufrieden sein können, dass sie genug Minuten bekommen.
Bei Ausfällen helfen die Hosenträger.
Ja, genau.
mit diesem guten Kader, mit diesem tiefen Kader, warum hat es dann trotzdem nicht geklappt, dass Domenico Tedesco in dieser Saison nach erfolgreicher Rückrunde erfolgreich ist?
Gute Frage. Also die Situation, ich würde da sogar ein bisschen ausholen. Wir haben keine gute Vorrunde gespielt. Nach Julian kam Jesse, der versucht hat, den Fußball auch wieder extrem zu ändern, was nicht ganz funktioniert hat, einfach von der Art. Das hat mit Mannschaft und Trainer und der Idee nicht gepasst. Deswegen haben wir keine gute Vorrunde gespielt. Dann kam Domenico die letzten drei Spiele vor Weihnachten, hat das hervorragend gemacht, wirklich hat sofort die Mannschaft bekommen, hat dann über im Januar eine super Analyse gemacht und hat den Kader so gebaut, wie er es braucht und hat dann eine Siegesserie gestartet mit dem Team zusammen. Aber hinten raus, muss man ehrlich sagen, wenn man es analysiert, und das ist uns natürlich auch aufgefallen, hat sich unser Fußball auch extrem verändert. Also wir waren nicht mehr so aktiv, wir waren eher ein bisschen passiver, trotzdem erfolgreich, hatten dann auch das nötige Spielglück in dem einen oder anderen Spiel, auch im Finale. Mhm. Trotzdem, der Domenico hat es geändert und war aber erfolgreich und hatte, dann war unser Ansatz, dass wir es wieder ändern, dass wir mit ihm eine Analyse machen. Das haben wir gemacht. Er hat die Mannschaft immer bei sich gehabt. Die Mannschaft hat das getan, was er wollte. Fantastischer Trainer, also handwerklich ein hervorragend ausgebildeter Trainer. Und dann sind wir irgendwie in die Vorbereitung gekommen und die Ergebnisse kamen nicht. Wir haben plötzlich viele Gegentore bekommen. Wir waren nicht mehr aktiv gegen den Ball und somit ging es dann in eine Richtung, die nicht mehr aufzuhalten war. Wir haben einfach zu wenig Ergebnisse gehabt und haben auch keinen guten Fußball mehr gespielt.
Aber sag ganz kurz, habt ihr mit ihm auch konkret darüber geredet, ob er seinen Stil ändern könnte? Oder kannst du das mit so einem Trainer gar nicht machen, weil der einfach für seine Art steht? Wenn ihr sagt, schon in der Rückrunde habt ihr dann am Ende gemerkt, das ist ein bisschen zu passiv, man steht defensiv kompakt, das war ja offensichtlich auch erstmal ganz klar sein Credo, das muss jetzt passen und dann gucken wir, was mit dem Rest ist. Aber habt ihr versucht, bei ihm dagegen zu steuern oder habt ihr gesagt, entweder er kriegt das auf seine Art hin oder wir müssen dann irgendwann sagen, shit, muss wer Neues kommen?
Absolut. Also wir haben eine Saisonanalyse gemacht gemeinsam, also ganz offen, ganz direkt er seine Themen genannt, wie er unsere analysiert, welchen Fußball wir sehen, wo wir uns hin verbessern können, auch mit Daten belegt und wir haben uns dann in die Richtung auch bewegt, deswegen haben wir auch unsere Transfers so getätigt und dann ist es eine sehr kurze Vorbereitung auch gewesen. Wir haben dann doch mehr Veränderungen gehabt durch Timo, durch David, also wir haben ein bisschen die Stabilität auch oder haben es die Mannschaft ein bisschen ins Wanken gebracht, was auch normal ist in der Transferphase. Und dann haben wir leider die Ergebnisse nicht bekommen. Aber ich bin 100% davon überzeugt, dass Domenico Tedesco eine super Karriere machen wird, weil er einfach ein wirklich richtig, richtig guter Trainer ist.
Ist nicht so leicht, oder? Wenn man Erfolg hat und man sieht aber schon so ein bisschen, hier und da, das gefällt mir nicht, dass man sich eben nicht blenden lässt von Ergebnissen, oder? Sondern dass man weiter, das ist ja gerade dann dein Job, ne? Eben eins oben drüber sitzend, weiter analytisch guckt und guckt, ist das die Richtung, die wir haben wollen? Weil Ergebnisse sprechen ja erstmal, wenn sie gut laufen, sind auch eine gute Sprache.
Absolut richtig. Das ist unheimlich schwer, da Entscheidungen zu treffen, weil wir natürlich die erste Vorbereitung auch hatten gemeinsam. Also wir haben ja mit Domenico, er hat übernommen, dann hat er ein ganz kurzes Fenster gehabt im Januar, oder vielleicht zwei Trainingswochen, wenn überhaupt, bis zum ersten Spiel dann wieder. Und jetzt hatten wir das erste Mal Zeit und konnten was einstudieren. Und wir hatten ja auch so viele Spiele, dass wir eigentlich auch nicht trainieren konnten. Das ist ja immer das, was ich vorhin schon gesagt habe, dass es man kann natürlich Dinge auch nur auf dem Platz erarbeiten und da hatten wir große Hoffnung, dass wir das hinbekommen und das hat dann leider nicht funktioniert, weil die Ergebnisse da waren. Wir hatten die zwei unglücklichen Spiele schon gegen Liverpool, viele Gegentore gegen Bayern, dann im Supercup viele Gegentore und dann hat sich das leider wie so ein roter Faden durchgezogen und deswegen mussten wir dann was verändern.
Lag Marco Rose so sehr auf der Hand, wie man auch von außen so das Gefühl hatte, gebürtiger Leipziger, RB-Schule. Du hast ja gesagt, du kennst ihn ja aus der Salzburger Zeit auch schon sehr, sehr lang.
Ja, wir waren immer mit Marco in Kontakt. Also ich kenne Marco, wir haben dann damals die Youth League zusammen gewonnen, dann hat er sich qualifiziert fürs Halbfinale Europa League, hat praktisch diese Youth League Mannschaft die Talente mitgeführt in die erste Mannschaft, hat die super entwickelt, ist als Typ, stellt unheimlich was dar, ist der natürlich diese Konstellation mit Leipzig, mit RB-Vergangenheit und er ist frei, das ist ja auch immer die Sache, es sind ja nicht die besten Trainer, sind ja häufig auch unter Vertrag, war das natürlich für uns eine super Konstellation.
Hat es übrigens überhaupt andere Namen gegeben? Also wenn einer so auf der Hand liegt, seid ihr nochmal trotzdem eine Liste durchgegangen und habt gesagt, ist da jemand vielleicht, der vielleicht nicht auf den ersten Blick so logisch, aber doch die bessere Lösung für den Trainerposten ist?
Ja, natürlich, das müssen wir ja das ganze Jahr machen. Also es gehört ja zu unserem Job auch dazu, dass man immer sich vorbereitet und die Trainer kennt, die Trainer analysiert, wie entwickelt sich der Fußball, wie spielen erfolgreiche Trainer Fußball. Das gehört ja zum Job dazu und deswegen haben wir immer eine Liste, die wir abarbeiten und die wir bearbeiten müssen. Und wenn wir das nicht tun, dann machen wir unsere Hausaufgaben nicht. Also das ist ja dann auch, manchmal poppt ja auf, dass man sich mit irgendeinem Trainer getroffen hat, aber das ist halt einfach auch unser Job, den wir machen müssen. Und wir wollen am liebsten sehr, sehr lang mit einem Trainer zusammenarbeiten. egal wer das jetzt ist, jetzt mit Marco würden wir gerne viele, viele Jahre zusammenarbeiten. Wenn man sich die Statistik anschaut, wie lang Trainer in der Bundesliga Trainer sind, dann
nicht so doll.
Geht die Tendenz, aber wir sind davon überzeugt, dass wir mit Marco wirklich einen Trainer gefunden haben, mit dem wir das sehr lange zusammenarbeiten können.
Erklär mal, warum du glaubst, dass er hier besser funktionieren wird als Coach als in Dortmund.
Ich glaube, dass die Mannschaft richtig gut zu ihm passt. Ich glaube, dass er viele Spieler hat, die er kennt, die den Fußball kennt, den er spielen will. Er hat genug Tempo. Er hat eine gute Mentalität in der Mannschaft. Ich glaube, dass das wirklich sehr, sehr gut passt. Er identifiziert sich zu 100% mit diesem Projekt. Und er ist einfach so, wie er vor der Mannschaft steht, wie er die Mannschaft coacht. Das ist einfach ein guter, besonderer Trainer. Und ich bin auch davon überzeugt, dass wir eine sehr, sehr gute Mannschaft haben. Und dann guter Trainer, gute Mannschaft sollte dann auch in die richtige Richtung gehen.
Habt ihr ihn eigentlich zumindest ein bisschen überzeugen müssen, weil das war der einzige Gedanke bei mir, dass ich mir dachte, nach der auch sehr kräftezehrenden Dortmund-Saison, es ist eigentlich logisch, dass er jetzt das macht, als das dann auch so aufploppte. Aber ich hätte mir auch vorstellen können, dass er sagt, ich habe einfach jetzt erstmal ein Jahr keinen Bock.
Ja, auf jeden Fall mussten wir ihn überzeugen. Das hat er ja auch selbst gesagt, dass es für ihn jetzt gar keine einfache Entscheidung war, in seiner Heimatstadt Trainer zu werden. Das verstehe ich auch. Seine Familie ist ja hier. Es ist seine Stadt. Er liebt die Stadt. Es ist wirklich seine Heimat. Und wir mussten ihn dann schon überzeugen. Und dann ging es halt auch sehr, sehr schnell, dass er starten musste. Er hätte, glaube ich, lieber später angefangen. Aber er war dann bereit. Und das zeigt einfach auch, dass er sich zu 100% mit dem Projekt identifiziert.
Lass uns noch mal ein bisschen mehr über dich sprechen. Also wir haben jetzt Salzburg ein paar Mal fallen lassen, wo du, man darf das schon so bescheiden sagen, auch richtig Karriere gemacht hast. Die Station, jetzt will ich nichts falsch vorlesen, Spielanalyst, Scout, Scouting-Chef. Das klingt jetzt erstmal nach Karriereleiter, die man aber auch wirklich mit Tempo genommen hat. Kam es dir tatsächlich dann auch so vor?
Ja, natürlich. Also ich bin sehr dankbar für das, was ich lernen durfte und wie ich mich entwickeln durfte. Das liegt vor allem auch an den Standorten, an denen ich arbeiten durfte. Ich hatte das Glück oder dass ich angefangen habe in Hoffenheim mit sehr vielen Experten, habe ich vorhin schon gesagt. Ralf Rangnick hat da einfach eine super Club-Development gemacht oder hat einfach, was er immer sehr gut macht, wenn er kommt und erstmal Experten holt, da durfte ich lernen. Ich durfte von Helmut Groß lernen, ich durfte von Ernst Tanner lernen, ich durfte von Bernhard Peters lernen und auch mit sehr vielen guten Trainern dort schon zusammenarbeiten dürfen. Ich habe, glaube ich, unser erster Tag war gemeinsam Julian Nagelsmann, er war Co-Trainer U16, ich war Praktikant vor 12 Jahren und die haben sich halt alle super entwickelt. Also das ist, weil wir einfach lernen durften und das lag natürlich auch an der Struktur in Salzburg. Damals war ich dann Analyst, dann bin ich weiter nach Salzburg und habe mich dann eher in die Scouting-Richtung entwickelt, wurde dann dort Chef-Scout und wir haben da sehr, sehr gute Deals gemacht, haben sehr gute Spieler entdeckt. Die Mannschaft die spielen jetzt überall irgendwo in der Bundesliga, ist nicht nur der prominente Erling Haaland, sondern das ist einfach, in Salzburg wurde ein fantastischer Job gemacht und wird immer noch ein fantastischer Job gemacht mit vielen, vielen Superspielern, die viele auch in der Bundesliga landen. Ich glaube sogar, dass Salzburg der beste deutsche Ausbildungsklub ist für die deutsche Bundesliga. Also die meisten Spieler aus Salzburg landen in der deutschen Bundesliga, also mehr wie bei deutschen Akademien. Ich bin da sehr dankbar, dass ich viel, viel lernen durfte. Und so gehe ich auch durchs Leben und gehe auch weiter im Leben meine Karriere, dass ich viel von Menschen lernen kann, wie man es macht oder auch wie man es nicht macht und dann so, um seinen eigenen Weg so zu finden.
Da setze ich gleich an, aber eine kurze Zwischenfrage, weil du gerade Salzburg als den deutschen Ausbildungsverein erwähnt hast. Kannst du trotzdem verstehen, dass es Leute gibt, die fremdeln damit, wenn sie sehen, wie viele zum Beispiel Salzburg-Ex-Spieler jetzt in Leipzig sind und dass es dann halt häufig so diesen Tenor dabei auch einfach gibt, naja, das ist halt auch einfach ein ganz kurzer Draht und das ist nicht so, als wenn ihr von anderen Vereinen Spieler verpflichtet. Kannst du das zu einem bestimmten Grad nachvollziehen?
Ja, natürlich, wenn man sich die Historie anschaut, sind einige ehemalige Salzburg-Spieler in Leipzig. Ich kann da, wenn man das einfach auf dem Papier sieht, dann sieht es nicht so toll aus, aber man muss ehrlich sagen, dass es verdammt schwer ist, jeden Spieler zu verpflichten. Erling Haaland ist nach Dortmund gewechselt, Karim Adeyemi ist nach Dortmund gewechselt. Also es ist ja nicht so, dass wir dass wir jeden Spieler bekommen, den wir wollen. Benny Sesko hatten wir natürlich den Vorteil, dass wir ihn schon ewig kennen. Ich kenne ihn, seitdem er 15 ist, und haben es dann jetzt Gott sei Dank geschafft, ihn zu überzeugen, dass er nächstes Jahr zu uns kommt, was richtig, richtig viel Arbeit und richtig schwer war. Also das war jetzt nicht so, dass es klar war.
Dass du einmal mit dem Finger schnippst.
Kommt leider nicht vor, also überhaupt nicht. Wir müssen da richtig hart arbeiten und die Jungs überzeugen, dass der richtige Schritt ist. Und man muss ja auch dazu sagen, dass Salzburg nach Leipzig oder nach Gladbach oder nach Dortmund, Salzburg nach Leipzig, Gladbach oder Dortmund einfach ein gesunder, richtiger Schritt für eine Karriere von einem jungen Spieler ist. Also das ist einfach, die deutsche Bundesliga ist ein idealer Schritt für die Jungs, die sich in Salzburg entwickeln, genauso wie es von Dynamo Zagreb ist oder genauso wie es von Ajax Amsterdam ist, um in eine größere Liga zu kommen, in einer Liga, wo junge Spieler spielen dürfen, in einer Liga, wo du dann auch Champions League oder bei diesen 3-4 Clubs dann auch Champions League spielen kannst. Also es ist einfach ideal. Somit passt es auch einfach, dass die Jungs zu diesem Verein wechseln.
Šeško, hast du angesprochen, ich habe mir sagen lassen, als ihr den damals nach Salzburg geholt habt, war das ja schon eine Stange Geld für einen jungen Spieler. Und das hat ein bisschen intern auch Überzeugungsarbeit gebraucht, die vor allem dann auch du nochmal gemacht hast, damit ihr den auch wirklich holt. Weil nicht alle sofort gesagt haben, na klar, geben wir für einen, wie alt war er? 15?
Ja, mit 16 darf er dann wechseln, mit genau. 15 ging das Recruitment los.
Ja. Geben wir 2 Millionen oder irgendwie sowas aus, ne?
Ja. Ja, natürlich ist das viel Geld. Im Nachhinein sagen wir, ja, war eine super Investition. Wenn es nicht klappt, sagt man, das ist nicht aufgegangen. Ja, Benny war damals schon ein ganz besonderer Junge, aber damals schon groß. Ich glaube, er war eingeladen zur Handball-Nationalmannschaft, Basketball-Nationalmannschaft und Fußball-Nationalmannschaft. Somit okay. Er war so ein Multitalent. Aber wenn man den Red Bull-Fußball kennt, dann ist es jetzt kein Fußball, der sich über Flanken definiert, über große Mittelstürmer, die warten, bis die Flanken reinkommen. Und deswegen war es ein etwas anderes Profil. Aber wir hatten damals schon analysiert, dass die Zukunft von Neunern, also von Mittelstürmern, nicht rosig aussieht. Und somit haben wir da sehr, sehr viel gekämpft, dass wir ihn bekommen. Und sind natürlich auch ein bisschen ins Risiko gegangen und haben gesagt, den müssen wir holen und entwickeln. Dann haben wir einen Rohdiamanten bei uns unter Vertrag und genauso hat es dann auch geklappt.
Was denken die Bayern, wenn sie diese Sätze in dieser Phase gerade hören, wo ihnen irgendwie dann doch ein Neuner fehlt? Aber höre ich richtig raus, das ist schon einer, bei dem du selber auch, wie soll ich sagen, diese Wette eingegangen bist und All-In gegangen bist, weil du gesagt hast, an den glaubst du. Ist ja wohl logisch, dass man innerhalb eines Vereins dann nicht sofort jeden auf seiner Seite hat. Also ist bei dir wahrscheinlich dann bei so einem Spieler wie ihm und ja noch ein paar anderen dann auch nochmal ein bisschen mehr Druck wäre das negative Wort, aber vielleicht auch Verantwortungsgefühl, dass der auch wirklich so funktioniert, wie du das gesehen hast in ihm.
Ja, wir wollen immer. Oder bei jeder Verein versucht ja die maximale Qualität für einen selbst zu verpflichten. Ich glaube, Salzburg oder die Step-and-Stone-Clubs, wie wir sie nennen, die können natürlich die besten 16-Jährigen am besten verpflichten. Wenn der Junge 21, 22 ist, dann ist er nicht Weltklasse, wenn er in Salzburg von Salzburg verpflichtet wird, weil dann würde er ja in irgendeiner Top-5-Liga spielen. Und wir haben klar definiert, dass das Kerngeschäft ist für uns, wenn wir den weltbesten Stürmer in dem Jahrgang verpflichten, dann können wir den noch überzeugen. Aber wenn der 18, 19, 20 ist, dann wird der wahrscheinlich bei Manchester City oder bei Chelsea oder wo auch immer spielen. Und deswegen haben wir das schon so definiert und haben gesagt, wir haben einen Stürmer gebraucht in dem Jahrgang und haben gesagt, lass uns versuchen, den Besten zu finden und ihn auszubilden. Und so sind wir vorgegangen. Und dann war die Situation so, dass der nicht ganz günstig war. Und dann haben wir uns trotzdem dafür entschieden und haben natürlich gesehen, dass der extremes Potenzial hat, aber auch noch viel lernen muss. Ne? Das ist natürlich klar, aber dieses Potenzial, das er hat, war und ist unglaublich, weil er einfach für die Größe sehr beweglich, schnell, technisch gut ausgebildet. Aber trotzdem tut es ihm auch jetzt noch gut, ein Jahr in Salzburg zu spielen, Champions League zu spielen und dann nächstes Jahr hier zu uns zu kommen.
Wenn der dann durch die Decke geht, dann steht eventuell in Zukunft in den Artikeln über dich, die ich gelesen habe, nicht mehr der Haaland-Entdecker, sondern der Šeško-Entdecker. Kannst du mit dem Label Haaland-Entdecker eigentlich was anfangen? Weil das habe ich in so vielen Artikeln über dich jetzt gelesen.
Ja gut.
Es gibt schlechtere Labels, muss man sagen. Ne? Also, ja. Könnte es auch der Alex-Schlüter-Entdecker sein, das ist aber dann eher ein Schimpfwort.
Hättest du ihn mal übersehen.
Ja. Erling Haaland ist ja auch, was er jetzt gerade wieder da abliefert bei Manchester City, ist einfach unglaublich. Er ist ein unglaublicher Stürmer, ein unglaublicher Typ auch. Wir hatten damals auch das Glück, ihn überzeugen zu können. Das war ja nicht so, dass Erling Haaland nur bei uns auf dem Zettel stand und wir ihn entdeckt haben, irgendwo auf einem Sandplatz irgendwo in Norwegen, sondern es war ja schon so, dass der mit seinem Vater und seinem Umfeld damals die richtige Entscheidung treffen wollte. Und es war einfach der richtige Schritt für ihn, um sich zu entwickeln. Also es war ja nicht so, dass der Erling Haaland mit 17, 18 so war, wie er sich dann in Salzburg entwickelt hat, sondern es war halt eine ganz gesunde Phase. Wir haben ihn im Sommer verpflichtet, dann auch dort gelassen. Also er hat dann dort noch gespielt und ist explodiert. Er hat dann Tore gemacht, er ist zu uns gekommen, hat dann erst nicht gespielt, ein halbes Jahr. War erstmal nur auf der Bank, wurde dann immer mal wieder eingewechselt und dann haben wir sehr, sehr viele Spieler verkauft und plötzlich hat er gespielt und dann hat er dieses glorreiche erste Champions League Spiel für Salzburg und er in der ersten Elf und hat gleich getroffen und dann war es nicht mehr aufzuhalten und seitdem ist er einfach auch nicht mehr aufzuhalten irgendwo, egal wo er spielt, er schießt Tore, man kann ihn einfach nicht verteidigen und ja, ich bin froh und stolz, dass wir gemeinsam diesen Weg gehen konnten, diese Zeit und dass wir ihn damals verpflichtet haben und verpflichten konnten. Und ich freue mich immer, wenn ich ihn sehe. Er ist ein super Typ und ich gönne ihm jedes Tor und jeden Erfolg, den er feiern wird. Natürlich ist es auch was Besonderes, da mit in Verbindung gebracht zu werden mit solchen Spielern.
Stüdi, es ehrt ihn, ne? Also es gibt im Fußball, weiß Gott, von großen Spielern teilweise 17 Menschen, die sich als Entdecker feiern von irgendjemandem. Ja. Du schiebst es eher auf das Teamwork und das finde ich gut.
Wenn du ihn so gut kennst und wir ihn jetzt gerade als Thema haben, was würdest du sagen, ist am Ende der Schlüssel, dass er tatsächlich so durch die Decke geht? Also klar hat er, ähnlich wie du es jetzt bei Benny Šeško gesagt hast, eine gewisse Kombination, die selten ist, Physis, also erstmal überhaupt diese Größe dazu, aber dann auch diesen Speed. Paar mehr gibt es dann trotzdem, die das ungefähr auf den Platz bringen. Was ist das Entscheidende, dass er nicht nur bei Dortmund dann so dominiert, sondern jetzt offensichtlich ja auch gerade bei City, ich habe ihn gerade in Manchester gesehen, nicht irgendwie mitläuft, sondern da so eine entscheidende Rolle spielt?
Ja, seine Mentalität, sein Wille, sein Zug zum Tor, diese Gier, Tore zu machen, was Wahnsinn ist, dass er eigentlich mit einem Bodenkontakt so viel Dynamik auslösen kann, dass er halt sofort weg ist. Also er ist ja nicht zu verteidigen. Auch man hat dann gedacht, ob das sein Fußball ist oder nicht. Mhm. In City, ich glaube, das hat sich ziemlich schnell geklärt, das Thema. Es ist einfach, er hat jetzt auch wieder Tore gemacht, wo er sich einfach zwischen den Innenverteidigern bewegt und er kriegt einen Ball und hat einen Schritt und ist weg. Also er braucht ja noch nicht mal zwei, er hat so einen explosiven ersten Schritt und so einen Zug und so einen hat so intelligente Laufwege und ist vorm Tor einfach unglaublich. Also er schießt dann alle jetzt wieder mit rechts, dann mit links, dann mit dem Kopf, dann auch teilweise total gegen Dortmund mit so einem Kung-Fu. Also er macht ja aus allem ein Tor so und das ist schon beeindruckend und es ist auch dieses Torjägersein, es ist schon was Besonderes und die Mentalität, würde ich sagen.
Der hat dann selbst Pep Guardiola, als wir es ihm vorgespielt haben, weil er es noch nicht gesehen hatte, gestaunt und hat gesagt,
und er hat angeblich schon ein bisschen was gesehen, fußballerisch, ne?
Ja, hab ich auch gehört. Du sag mal, was hast denn du vor, jetzt wo wir die Karriereleiter angesprochen haben, also technischer Direktor haben wir jetzt verstanden. Ist dann das nächste logische sowas wie Sportdirektor oder machst du dir solche Karrierepläne gar nicht? Weil, wie gesagt, das klingt ja erst einmal auch mit ein paar Sachen, die du kennengelernt hast, jetzt so ein bisschen raus aus dem Scouting, aber natürlich sicherlich noch mit engen Verknüpfungen dahin. Langfristiges Ziel für dich vorhanden?
Ja, wie ich gesagt habe, ich bin erstmal dankbar für die Rolle und was ich erreicht habe und ich glaube mit 35 technischer Direktor bei RB Leipzig, der jetzt auch noch interimistisch mit dem Sport, sagen wir mal, aufgeteilte Sportdirektoren Aufgaben übernommen hat.
Da konntest du aber jetzt ja ein bisschen reinschnuppern.
Genau. Ja, ich glaube, wenn ich irgendwann das Gefühl habe, noch mehr in die Öffentlichkeit zu gehen, unbedingt Sportdirektor werden zu müssen, wollen, dann gibt es sicherlich irgendwann auch mal eine Möglichkeit und dann denke ich darüber nach und würde es dann machen oder auch nicht. Aber momentan bin ich mit der Situation sehr zufrieden. Wie gesagt, ich freue mich wieder auf einen neuen Kollegen, der sicherlich viel Erfahrung mitbringt und von dem man auch wieder was lernen kann. Und dann schauen wir mal, wo meine Reise hingeht. Ich mache mir da jetzt nicht jeden Tag drüber Gedanken, was mit meiner Zukunft passiert. Ich schaue eher, ich denke eher im Hier und Jetzt und schaue, was die Zukunft so bringt.
Ich glaube, mit Max Eberl kann man eine gute Zeit haben.
Glaube ich auch.
Das glaube ich auch.
Gibt ein paar Gladbach-Fans, die das leider gerade anders sehen, aber das ist ein anderes Thema. Es ist tatsächlich ein anderes Thema. Das sprechen wir gleich nochmal. Chris, wir entlassen dich jetzt hier erstmal. Das ist schon sehr lang geworden. Vielen Dank für deine Zeit, dass wir uns mit dir mal ein bisschen hier über deinen Job austauschen konnten und über RB. Und dann sehen wir uns im weiteren Verlauf dieser Saison sicherlich das ein oder andere Mal noch im Stadion.
Und wie gesagt, die Kicker-Meets-Saison-Tradition ist, ihr wart jetzt leider nicht so gut, aber ihr werdet jetzt gewinnen. Das ist eigentlich Usus.
Ja. Danke.
Vielen Dank. Danke.
RB Leipzig haben wir damit, ich glaube, in aller Ausführlichkeit abgehandelt. Wir sollten schon auch nochmal über den Gegner sprechen, der in der Lage gewesen ist, am Samstagabend, wir haben es ja mit Christopher Wivel kurz angerissen, 3:0 zu Hause RB Leipzig eben zu schlagen. Dank eines Doppelpacks von Jonas Hofmann, dank eines blendend aufgelegten Marcus Thuram und am Ende mit einem nach dem Spiel über beide Backen grinsenden Daniel Farke. Und der hat übrigens, ist dir das mal aufgefallen, Daniel Farke kann ähnlich breit grinsen wie ich. Der hat Honigkuchenpotenzial. Honigkuchenpferd, Entschuldigung. Honigkuchenpferdpotenzial. Ich habe Honigkuchenpotenzial, er hat Honigkuchenpferdpotenzial.
Hast du jemals einen Honigkuchen gegessen? Also gibt es überhaupt Honigkuchen? Nein. Was auch immer nicht, Pferde damit so zu tun haben.
Ist nicht das oben auf Bienenstich? Ist das nicht mit Honig gemacht oder so?
Also bist du jemals in eine Bäckerei gegangen und hast gesagt, ich hätte gerne einen Honigkuchen?
Nein,
habe ich nicht. Und dann gehst du raus und reitest mit deinem Pferd davon. Das
habe ich nicht. Okay. Er hat auf jeden Fall nicht nur breit gegrinst, sondern er hat auch noch Folgendes nach dem Spiel gesagt. Es war eine fantastische Leistung und das fand ich ganz schön. Unser Pressing war sehr intensiv. Wir waren fast zu gierig.
Ja.
Und das fand ich, also wenn du das als Trainer sagst, dann ist doch ein perfektes Fußballspiel deiner Mannschaft gewesen.
Ja.
Dass du sie fast eher bremsen musst.
Ja, aber er hat ja auch extra einen Spieler fürs Pressing eingestellt, wenn man das so bezeichnen will. Christoph Kramer.
Interessante Maßnahme, ja.
Erst noch Innenverteidiger. Das war das Besondere, was wir ja dann auch mit dem damaligen Gegner, ist erst eine Woche her, mit Maxi Eggestein beim Spiel gegen Freiburg besprochen haben. Und jetzt nicht wieder eine nach vorne gerutscht auf seine eigentlich angestammte Position auf der Doppel-6, sondern zwei nach vorne. Er hat die 10 gespielt und im Pressing im Grunde sogar neben Thuram an der Seite des Stürmers, des Mittelstürmers. Also das ist mal ein Allrounder und es hat funktioniert. Ich meine, der Kerl, das finde ich mega interessant, was dann auch danach besprochen wurde. Der wurde offensichtlich ja von Daniel Farke vorher gefragt. Ihr habt den eventuell bei uns auch schon ein, zwei Mal gehört. Liebe Grüße, Chris Kramer. Und er hat offensichtlich auch im Vorgespräch schon relativ locker darauf reagiert, dass Daniel Farke da diese besonderen Pläne mit ihm hat. Man muss aber ja mal auch im Sinne, und das ist jetzt wirklich dann ernst gemeint, der Mannschaftstauglichkeit sagen, wie geil es ist, dass man so einen dabei hat. Denn Daniel Farke sagt danach, er wollte Weigel als Neuzugang auf jeden Fall auf seiner besten Position spielen lassen, nämlich im defensiven Mittelfeld. Kone, der jetzt erst wieder so richtig reinfindet, wollte er dann auch nicht aus dieser Stammposition rausnehmen. Das heißt also, auf der Doppel-6 war dann auch einfach kein Platz mehr und hat gesagt, okay, dann bleibt ja eigentlich nur noch die 10 für den Kramer und dann können wir ein bisschen anders pressen, super. Der macht das aber eben alles mit und nicht nur, dass er es einfach mitmacht, sondern er spielt auf der Innenverteidigerposition ein sehr gutes Spiel und spielt es jetzt sogar noch besser. Ja. Kickernote 1,5.
Ist schon geil und das hat Farke ja auch so gesagt, wenn dann die Antwort ist auf die Frage, wann hast du das letzte Mal 10 gespielt im WM-Finale 2014. Da guckst du, glaube ich, auch als Trainer mal kurz und denkst dir, okay.
Ja. Im Moment, wenn du Gladbach-Spiele siehst, dann ist es so ein bisschen Where's Waldo? Also vor allen Dingen als Gegner. Wir haben ja mit Maxi Eggestein drüber geredet, dass es natürlich mit dem Gegner auch was macht, wenn du die Aufstellung bekommst und dann siehst du, die haben da eigentlich 3 Sechser. Letztes Mal war es dann so, du fragst dich, ob Weigel oder er Innenverteidigung spielen. Jetzt schaust du, wo kommt der am Ende eigentlich raus. Also Where's Kramy ist im Moment die Aufgabe für jeden Gegner von Borussia Mönchengladbach.
Ja, aber
und Leipzig hat ihn irgendwie nie so richtig gefunden.
Sie sollten aber auch noch aufpassen, wo ist Joni? Denn der hat, wie gesagt, gleich zweimal getroffen. Bei diesem ersten Gegentor ist RB, das haben wir jetzt
sicher
gar nicht.
Melde dich gerne, aber ich bin mir nicht sicher, ob du Joni genannt werden möchtest.
Joni und Kramy, das finden die bestimmt super. Marco Rose fände das gut. Der ist doch der König für die Endung mit I bei seinen Spielern mit den Spitznamen. Bei dem ersten Gegentor, also ja, Pete Golaschi lässt das Ding klatschen, ne? Aber die sind da so passiv in dieser ganzen Sequenz, bis dieses Gegentor fällt, dass du eigentlich das Gefühl hast, okay, das fällt gleich. Also das wird definitiv gleich ein Tor fallen, so hat sich das angefühlt. Das zweite Tor erzielen sie nach gegnerischer Ecke mit einem Luka Modric-Gedächtnis-Außenriss-Pass von Marcus Thuram im Umschalten, der Fehler von David Raum und dann ist
Hofmann eiskalt. Also es war sehr, sehr stark, so Modric würde da noch müde drüber lächeln, aber ja, aber ja, war schon besonders. Ich finde vor allen Dingen die Klarheit in diesem Tor, das ist das zweite gewesen. Ne?
Das zweite,
also dieser Konter, der dann von Hofmann abgeschlossen wird. Ne?
Genau. Ja.
Was ich an diesem Tor so geil finde, ist, du hast ein paar Stationen, aber keinen Geschwindigkeitsverlust. Und der ist entscheidend dafür, dass Hofmann oder Joni, wie du ihn nennst, am Ende sauber zum Abschluss kommt. Weil das sind alles Pässe, die kannst du, so einfach sind die dann auch nicht, auch einen Tick nach hinten spielen.
Das stimmt.
Aber sie bleiben im perfekten Tempo, weil sie alle so in den Fuß bzw. den Raum gespielt werden, dass sie die komplette Geschwindigkeit mitnehmen und er kommt dann eben so sauber zum Abschluss. Also besser kannst du den Konter dann auch nicht spielen, auch wenn man natürlich Leipzig, was die Restverteidigung angeht, dann auch kritisieren muss. Aber das fand ich übrigens nicht nur in der Aktion, sondern auch in weiteren Aktionen. Sie hätten ja noch höher gewinnen können am Ende, muss man sagen. Sehr, sehr beeindruckend bei Gladbach.
3-0, Benze Baini auch da. Ist eine Anschlussaktion nach einer Ecke, ne? Kein Druck auf die Flanke, Torschütze steht komplett allein, Benze Baini, keiner orientiert sich zu ihm, kann den Ball mit der Brust annehmen, löffelt den dann da ins Tor. Also Chapeau Borussia Mönchengladbach, das war mal eine Leistung und da kann man dann halt auch mal breit grinsen dann nach dem Spiel, ne? Weil wenn die eigene Mannschaft so gegen RB Leipzig sich präsentiert und da siehst du, das haben wir ja auch schon häufiger besprochen in dieser Saison, was da alles so drinsteckt in diesem Team, ne? Also das ist schon eine Menge Qualität, die da in der ersten Elf jetzt auf dem Rasen stand. Ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, wer dann so eingewechselt wurde. Da ist es dann schon so, dass das offensiv gerade so die eine oder andere Alternative natürlich fehlt mit Player und so. Ne? Das muss man schon sagen. So. Stünde wieder dabei. Aber das ist eine Mannschaft, die kann viele ärgern in dieser Saison.
Erst eine Saisonniederlage, stehen jetzt über diese Länderspielpause auf der 6-Punkt gleich mit den Bayern. Da übrigens interessant, wenn du aufs Torverhältnis schaust, ist es vor allen Dingen die Defensive, die heraussticht. Nur Union hat weniger Gegentore bekommen. Klar, wenn du das so spielst und so verlässlich spielst, dann geht es jetzt gar nicht um die vier Verteidiger, die man sich anschauen muss, sondern du hast eine funktionierende Doppelsechs mit Weigl und Kone und dann eben einen Kramer, der schon gegen den Ball vorne in erster Linie so viel schwer macht für den Gegner in Ballbesitz, dass du am Ende eben nur bei 5 Gegentoren stehst. Also das funktioniert richtig, richtig gut und sie haben ja unter anderem schon gegen die Bayern gespielt, also das ist jetzt auch nicht geschönt, dieses Torverhältnis und vor allen Dingen auch die Punkteausbeute bei Borussia Mönchengladbach. Kurzes Wort übrigens noch zu Leipzig. Was sagst du dazu der aktuellen Tabellenposition. Sie stehen jetzt auf der 12 mit gerade mal 8 Punkten.
Was willst du dazu sagen? Nicht doll.
Danke.
Naja, also was soll ich denn dazu sagen? Es könnte deutlich besser sein. Es könnte auch noch deutlich schlechter sein, aber nicht viel. Nicht viel. Also naja, ist ja logisch. Also 8 Punkte nach 7 Spielen ist natürlich deutlich unter eigenem Anspruch.
Aber sagen wir mal so, ne?
Ich sag mal so, du könntest auch 3 weniger haben und dann wärst du Leverkusen. Und eigentlich ist das ja, ne? Also.
Ja. Lass uns heute bei diesem Spieltag ein bisschen anders vorgehen. Irgendwie ist, glaube ich, sinnvoller, wenn wir uns auf einzelne Partien, weil die so rausgestochen sind, ein bisschen mehr konzentrieren und dann shame on us, vielleicht das ein oder andere Spiel ein bisschen stiefmütterlicher behandeln, das nächste Mal dann wieder intensiver auf diese Vereine schauen, wäre jetzt mal meine Prämisse.
Genau, also wir machen mal weiter mit dem Revierderby, würde ich vorschlagen.
Das war natürlich das Spiel, das am meisten im Fokus gestanden hat, bis dann irgendwann die Bayern verloren haben und viel mehr noch darüber geredet haben, aber klar, Derby-Sieg für Borussia Dortmund, endlich gab es dieses Derby überhaupt wieder mit dem zum vierten Mal in Folge schwarz-gelben Sieger.
Und mit einem absoluten Schockmoment aus Dortmunder Sicht in Halbzeit Nummer 1 mit Marco Reus, der da übel umknickt, vom Feld muss mit Trage. Und natürlich der erste Impuls bei allen war, das darf doch nicht wahr sein. Jetzt haben wir wieder ein Turnier, diesmal am Ende des Jahres. Und er ist gerade von Hansi Flick ja auch in den Nations League-Kader berufen worden. Und jetzt verletzt er sich da und bringt sich eventuell oder wird um die nächste Chance mit der Nationalmannschaft gebracht, wie schon so oft. Er war jetzt endlich seit über zwei Jahren war er mal fit. War er einfach mal fit und hat gespielt und gespielt und gespielt. Es ist wohl, mein letzter Stand war, es ist wohl nur ein Bänderriss.
Mhm. Also, ja, also.
In Anführungsstrichen nur?
Ja, genau, da gibt es jetzt zwei Seiten. Also, erstens, das würde dann bedeuten, dass er wahrscheinlich doch dabei sein kann Sebastian Kehl hat erstmal so ein bisschen Entwarnung gegeben und eben gesagt, 3-4 Wochen für Borussia Dortmund. Also das ist erstmal das Wichtigste für die nächsten Länderspiele ist er raus. Benny Henrichs hier in Leipzig nachnominiert. Aber für ihn würde das eben dann bedeuten, es dürfte dann doch klappen mit der Weltmeisterschaft. Und das ist dem Kerl halt einfach zu gönnen. Für Borussia Dortmund darf man aber eine Sache, nämlich diese Sondersituation in dieser Saison, nicht unterschätzen. Wenn der jetzt 4 Wochen ausfällt, dann sind das eben nicht 4 Spiele, sondern ja wahrscheinlich so 9 Spiele, die der dann raus ist. Und das macht schon einen Unterschied. Der fehlt Borussia Dortmund und er war ja gut in Form, hat wieder mal typisch für ihn wichtig diese Führungstreffer, häufig das 1-0 gemacht. Und du schaust gerade, was so die nächsten Gegner sind, ne?
Ja, also der Vorteil ist, dass jetzt diese Länderspielpause ist. Das heißt, ja, in der Woche fehlt er jetzt erstmal den Dortmunder nicht, aber danach fehlt er, sagen wir mal, 3-4 Wochen fällt er aus, dann fällt er beim Auswärtsspiel gegen Köln und dann wird es interessant. Dann fehlt er nämlich beim Spiel in Sevilla, dann spielt er beim Heimspiel gegen den FC Bayern München in der Liga und dann fehlt er beim Rückspiel gegen Sevilla. Und dann kommt auch noch Union und das würde alles in diesem Zeitraum, sagen wir mal, 4 Wochen würde das reinfallen.
Ja, also das kann bitter sein, aber wie gesagt, das Wichtigste, das Allerwichtigste für ihn persönlich ist eben, dass er dann doch bei der WM zur Verfügung stünde, was auch immer Hansi Flick dann macht. Das ist natürlich auch noch gar nicht entschieden. Das war der Schockmoment. Wie hast du spielerisch gesehen? Also Dortmund hat kein perfektes Spiel abgeliefert, aber irgendwie dann doch gezeigt, dass man eine Klasse besser ist als der FC Schalke. Es gab eine Situation in der Anfangsphase, als die Schalker mal frei durchgekommen sind und es sogar eine vermeintliche Notbremse gegeben hat von Mai am Tor, aber das Ganze dann vorher wegen Abseitssituation zurückgenommen.
Also in der ersten Halbzeit war es so, dass Dortmund schon sehr dominant war, ne? Fast 70% Ballbesitz hat. Es kamen wenig so richtig klare Chancen dabei raus. Zwei, drei gab es. Ja. Bellingham zum Beispiel, erinnere ich mich, ne? Mit dem Kopfball.
Der Kopfball, ja.
Ne? Ansonsten haben das die Schalker, die haben den Ball überlassen und sie haben das gegen den Ball gut gemacht oder zumindest so gut, dass halt nicht so viele Chancen dabei rumgekommen sind. Haben offensiv natürlich, aber das haben sie das ganze Spiel über nicht, die Schalker, gar nicht stattgefunden. Ja, das war in der zweiten Halbzeit dann auch so, muss man sagen.
Ja.
Und in Halbzeit Nummer 2 kam dann die Komponente Alex Schwolo noch dazu, der immer wieder dann auch Endstation tatsächlich war für Borussia Dortmund, bis dann halt das Spiel doch noch aufgeknackt wird vom Joker und neuen, jüngsten Revierderby-Torschützen aller Zeiten, Youssoufa Moukoko. Sie haben daran arbeiten müssen, ja, an diesem am Ende Arbeitssieg mit 1-0 und dann relativ spät, waren ja nur noch so 10 Minuten, fällt das Tor, ein öffnender Ball von Reyna, wunderbar diagonal einmal rüber, eine perfekte Flanke von Marius Wolf und ein perfekter Kopfball von Youssoufa Moukoko und so gewinnt man ein Derby.
Ja, sehr schönes Tor, Moukoko lässt sich zu Recht feiern, am Ende ist Schalke auch nicht mehr gefährlich geworden. Verdienter Sieg für Borussia Dortmund.
Lass mich noch eine Sache zu den Dortmundern sagen, die auffällig war und die kann man auch wieder mit Zahlen unterfüttern. Gut, jetzt ist Länderspielpause, aber sie haben über 30 Flanken in diesem Spiel geschlagen und es kam relativ wenig davon an. Anthony Modest hing relativ in der Luft vorne drin, er hatte kaum Ballaktionen. Das ging schon besser. Also das hat Schalke gut wegverteidigt.
Ich wollte auf dasselbe hinaus. Es ging noch nicht besser. Ich glaube, Modest droht gerade zu scheitern bei Borussia Dortmund. Das ist jetzt das ganz harte Wort, aber ich glaube, ihm droht die Bank.
Okay.
Ich habe jetzt einige Spiele von Borussia Dortmund gesehen und muss dir ehrlich sagen, also Manchester unter der Woche war natürlich brutal, denn wie hat Mats Hummels bei uns am Mikro auch gesagt, so wir waren dran. Also das war so der Abend, wo du sie eigentlich packen musst und dann kommt halt der Haaland nochmal mit diesem Kick geflogen. Auch da war Modest schon ein Fremdkörper. Mhm. Er ist technisch, vielleicht ist das jetzt auch gerade eine besondere, in dem Fall leider eine besonders schwache Phase, aber mit dem Ball am Boden auffallend abfallend, das ist ein Level, das da vorne so nicht funktioniert. Da ist auch ein Moukoko dann definitiv der bessere. Adeyemi wäre ja auch noch eine Variante für vorne drin. Der ist jetzt eingewechselt worden, hat ja seine Verletzungsprobleme gehabt. Aber nur auf ich brauche den Ball auf dem Kopf kannst du dich nicht verlassen.
Ja, auf dem Level, ja, das stimmt schon.
Ja, und das ist wirklich, also es war wirklich auffallend schlecht, was Modest die letzten Wochen gespielt hat. Und auch jetzt, Moukoko kommt rein und macht nicht nur durch dieses Tor das deutlich bessere Spiel.
Ich würde noch gerne einmal Hörerservice betreiben, weil ich hier stehen habe, Schalke ohne Schuss aufs Tor und ein XG-Wert von 0,07. Es kam eine Frage per Mail rein, wie dieser XG-Wert eigentlich entsteht, den wir immer mal zitieren, weil der Hörer, glaube ich, ein Zweitligaspiel gesehen hat und da gab es Alu-Treffer oder sonstiges und der XG-Wert war trotzdem so niedrig. Man muss noch mal kurz erklären, dass dieser Expected Goal-Wert, der entsteht durch die Position, von der aufs Tor geschossen wird. Und ich glaube, dann spielen noch ein paar andere Faktoren mit rein, Gegenspieler und so.
Ja, ja, also wie frei ist der Schuss und so weiter. Ja.
Aber es ist jetzt nicht per se, der landet an der Latte und deswegen ist das automatisch eine 1.
Genau, also schießt du das Ding aus der eigenen Hälfte mit einmal aufkommen, dreimal an die Latte, hast du einen XG-Wert von 0.
Genau. Ja, und das ist, glaube ich, die Erklärung, die diesem Hörer schon weiterhilft.
Genau, du kannst, andersrum, führst es noch schnell aus, du kannst aber aus 5 Metern auch zur Eckfahne köpfen, weil du das Ding völlig versiebst, dann bist du zwar im Abschluss ungefährlich gewesen, aber die Wahrscheinlichkeit, ein Tor zu schießen, weil darum geht es, das soll diese Aussage sein, wie sehr hat man sich denn eigentlich Chancen erspielt?
Die hochkarätig sind.
Genau, ja, genau, ja. Die das wäre dann entsprechend nach oben verschoben worden, weil solch vielen Kofferchancen.
Hör jetzt aufzureden. Ja. Dortmund, Zweiter, 15 Punkte und der FC Schalke 04 mit 6 Punkten auf Platz Nummer 14. Das also das Revierderby. Es gab dann am Samstag noch Leverkusen-Bremen 1-1. Es gab dann am Freitag auch noch ein 1-1 zwischen Mainz und Hertha. Seht's uns nach, dass wir heute diese Spiele mal nicht abbilden, denn wir wollen jetzt über die große Überraschung des Spieltags sprechen. Wir wollen sprechen über die Partie zwischen dem FC Augsburg und dem FC Bayern München. Der FCA schlägt den FCB zu Hause mit 1-0. Puh. Extrem giftiger Augsburger, ne? Teilweise so echt an der Grenze. Also Julian Nagelsmann hat sich ein paar Mal auch extrem aufgeregt, aber sie haben die Bayern bekämpft und der FC Bayern hat auch einiges zugelassen. Also es war so eine Mischung. Mhm. Es ist jetzt nicht nur so, dass die Augsburger da mit dem Stollen auf Kniehöhe unterwegs gewesen sind und ansonsten gar nicht am Spiel offensiv teilgenommen hätten. Sie haben auch schon in der ersten Halbzeit einige torgefährliche Situationen gehabt, die Bayern ihnen serviert haben.
So. Ja, das stimmt. Am Ende hast du das Torschussverhältnis da. Ist das natürlich sehr deutlich zugunsten der Bayern ausgefallen.
Aber ja, gleich es ist jetzt nicht mal so, mit Carlo
genau, aber
ja.
Es ist jetzt eben nicht so, dass wir davon sprechen müssen, dass die Bayern
19-10
sie an die Wand gespielt haben. So, ne? Es gab schon auch immer mal wieder so Hallo-Wach-Momente bei Augsburg. Vielleicht kurz zur Bayern-Aufstellung. Da hat Masraoui rechts angefangen. Im Mittelfeld ist Goretzka reingekommen. Dafür Sabitzer auf der Bank. Übrigens wieder 0 Einsatzminuten für Grafenberg. Da frage ich mich so langsam, wie der überhaupt noch in die Mannschaft finden soll, jetzt wo Goretzka wieder dabei ist.
Der wurde ja so extremst gelobt von Nagelsmann in der Vorbereitung.
Ich kapiere das alles noch nicht so ganz. Also ich habe bei den Bayern immer mehr das Gefühl, dass der, wie laut wir das hier bei RB aussprechen können, dass die eigentlich mit Sabitzer schon nicht mehr gerechnet haben. Und dann ist der jetzt aber doch irgendwie der Verlässlichere. Und jetzt hast du da im Mittelfeld ein Luxusproblem. Weil, also wie gesagt, eigentlich ist der zu gut, um auch in so einem Spiel dann 90 Minuten auf der Bank zu sitzen. Das gleiche übrigens mit Gnabry, der wieder nur vor der Bank gekommen ist. Bin gespannt, wie das weitergeht. Aber wir müssen über das Spiel reden und da kann man im Endeffekt festhalten, hat man wieder eine Menge Chancen vergeben, hat Augsburg am Ende mit einer Standardsituation das Tor gemacht. Ja, so schlägst du die Bayern. Aber sie
und einen guten Torhüter noch, ne?
Ja. Genau, ein sehr guter Torhüter. Sogar ein paar Dinger sind dann so ein bisschen, wie wir bei Sommer gestritten haben. Die muss er dann halt auch halten. Aber gerade so seine Fußparaden, da ist er echt krass, ne? Also er hat mehrere Dinger, wo er wirklich mit einem Reflex das Ding dann rausfischt. Und am Ende hätte natürlich Manuel Neuer noch die ganz große Geschichte schreiben können. Mit sogar 2 Kopfbällen, aber...
Der zweite war natürlich, eigentlich haben den, glaube ich, alle schon drin gesehen. Außer Rafa Gikiewicz, der den unfassbar rauskratzt. Ja. Lass uns mal noch über das Tor reden. Also... Das ist ein langer Freistoß von hinter der Mittellinie. Der ist gefühlt 1,5 Jahre in der Luft. Und Leroy Sané verweigert gegen Jago einfach den Zweikampf. Und von Jago geht das Ding quer und Mergin Berisha macht das Tor. Und das entscheidet am Ende dieses Spiel, weil die Bayern vorne ihre Tore nicht machen. Und dann kannst du dir halt zumindest, ich habe auch noch so eine Szene, wer war das, von so Davis auch nochmal so eine Einladung ausgesprochen und so. Du kannst dir dann, wenn du selber gerade, wie gesagt, da kommen wir gleich noch zu, wenn wir bei Carlo Wild durchklingen, aber dann kannst du dir defensiv sowas halt nicht erlauben. Und da sah Leroy Sané wirklich gar nicht gut aus. Also. Ja.
So gut er das offensiv dann im Moment immer wieder macht, hat zum Beispiel das Tor, das will ich einmal kurz hervorheben, das Tor gegen Inter Mailand vor 2 Wochen. Für mich eins der besten, die in den vergangenen 12 Monaten überhaupt im Weltfußball erzielt wurde. War ja am Ende dann ein Eigentor, aber es gehört zu großen Teilen ihm. Ich habe bei Bayern, nicht so krass wie bei Dortmund Modest, aber auch ein Sorgenkind. Kommst du drauf?
Kimmich?
Nee, Fonsi Davis. Ich finde wieder, und das war die vergangenen Monate, denn logischerweise hat er sich da jetzt auch nicht so krass entwickelt, dass der technisch einfach nicht mithalten kann mit dem, was Bayern da anbietet. Also nimm jetzt mal alleine das Tor von Sané. Das ist natürlich oberste Weltklasse,
zusammen
mit Coman. Ja. Das erwartest du nicht von Fonsi Davis. Aber er hat auch die erste Augsburg-Chance eingeleitet mit einem Fehlpass, der nicht schlafmützig ist, sondern der einfach aufgrund von technischer Limitierung zustande kommt. Okay. Und jetzt gehe ich ja hart mit ihm ins Gericht, aber ich habe bei ihm schon oft das Gefühl, wenn dieses Passtempo erhöht wird, und das ist ja oft der Schlüssel bei Bayern, dass du gegen gut organisierte Gegner das Passtempo erhöhst, um sie dann eben doch irgendwie auseinander zu spielen. Wie gesagt, Krönung gegen Inter Mailand, schaut es euch nochmal an, lohnt sich. Dann hört es bei Davis auf. Also One-Touch, komm, mach's direkt, trau dich. Das funktioniert mit ihm nicht. Der hat natürlich wahnsinnige Stärken, vor allen Dingen in der Geschwindigkeit, wisst ihr alles. Aber da fällt er ab. Und wir haben gerade einen Kaderplaner hier gehabt. Ich weiß nicht, ob das so richtig zusammenpasst beim FC Bayern. Dass die Geschwindigkeit auf letzter Linie brauchen, ne, mit Upamecano, der ganz viel wegläuft und so, was er hier auch schon getan hat in Leipziger Zeiten. Alles total richtig. Aber wenn ich Kaderplaner beim FC Bayern wäre, würde ich bei der Position so ein bisschen überlegen, passt das eigentlich in unser Muster, das Anforderungsprofil, was wir für die Position brauchen? Denn ein gewisses technisches Mindestmaß brauchst du. Und jetzt klingt das so, als würde ich den in die Kreisliga reden. Ne? Das ist ein Top-Spieler und überall woanders, vielleicht sogar noch in offensiverer Position, könnte der auch in der Bundesliga mitdominieren. Ne? Also ein herausstechender Spieler. Aber wie gesagt, die Bayern haben ein ganz besonderes Anforderungsprofil an ihre Spieler und da fällt er raus.
Bevor wir gleich über die Baustelle offensiv mit Carlo reden, lass uns mal Ehre, wem Ehre gebührt, auch noch mal kurz über den FC Augsburg reden. Rafael Gikiewicz hat nach dem Spiel über seinen Trainer gesagt, der hat richtig Eier, dass er uns selbst gegen die Bayern 1-1 übers ganze Feld spielen lässt. Er meinte, entweder wir gewinnen das Ding 1-0 oder wir verlieren 0-5. Ja. Das finde ich eine schöne Aussage. Und jetzt kurz.
Wobei man so ein bisschen einordnen muss, ist jetzt nicht so, dass sie vorne komplett kaputt gepresst haben.
Ja, genau. Aber zumindest ein mutigerer Ansatz, als den andere Teams vielleicht wählen. Die Augsburger haben in dieser Saison damit jetzt den dritten Sieg eingefahren, den zweiten in Folge, und die haben in dieser Saison zwei dieser drei Siege eingefahren gegen Leverkusen und die Bayern. Also ausgerechnet da, wo man jetzt vielleicht nicht unbedingt mitgerechnet hätte, liegen jetzt auf Position Nummer 11 und haben das halt mit diesen typischen FCA-Tugenden gemacht, ne? Die selbst von Stefan Reuter an der Seitenlinie vorgelebt werden, mit diesem Einsatz. Und ja, dann sollen die den Ball haben, aber wenn die den Ball haben, dann Shepherds. So, und damit haben die dieses Spiel gewonnen. Und da kann man nur zu gratulieren, weil sie haben den Bayern das Leben wirklich im Rahmen der Möglichkeiten so schwer wie möglich gemacht.
Und bei Bayern heißt es jetzt, nach drei Unentschieden in der Liga in Folge, nicht die Antwort mit einem Sieg, sondern jetzt sogar die Niederlage. Das hatten wir lange nicht beim deutschen Rekordmeister. Und darüber müssen wir sprechen. Liebe Leute, ich weiß gar nicht, ob das heute was Besonderes ist, denn normalerweise rufen wir bei unseren Kicker-Bayern-Reportern an, wenn die Bayern mal wieder einen Champions-League-Titel geholt haben, zum 46. Mal in Folge die deutsche Meisterschaft geholt haben. Jetzt sprechen wir mit Carlo, weil es bei den Bayern gerade nicht so läuft, wie wir es gewohnt sind. Aber Carlo, umso mehr freuen wir uns, dass du dabei bist. Grüß dich.
Sehr nett. Servus. Hallo.
Und stellen natürlich gerne auch direkt die Frage, die sich in diesen Stunden wahrscheinlich auch, ja ziemlich sicher, Julian Nagelsmann stellt. Was sind die Gründe dafür, dass der FC Bayern im Moment nicht so viele Fußballspiele gewinnt als sonst, wie sonst?
Also der offensichtlichste ist ja der, dass sie keine Tore schießen. Und dann sind wir natürlich gleich bei der Personalie Nummer 1, die ja den ganzen Sommer bewegt hat, die jetzt auch am Anfang das große Thema war und ist jetzt umso mehr, wird eigentlich intensiver, als ich in Leipzig beim Supercup war und dann ein paar Tage später beim 6:1 Auswärtssieg in Frankfurt, wo man ja überhaupt nicht warten konnte, dass Robert Lewandowski jetzt so schnell vermisst wird. Aber ich kann mich gut erinnern, Müller hat damals in Frankfurt gesagt, weil ich ihn dann gefragt habe, wie sieht's aus, Lewandowski jetzt kein Thema mehr, die neue Variabilität vorne drin läuft super. Und hat Müller damals, wahrscheinlich hat er auch nicht gedacht, dass es so schnell kommt, schon gesagt, wir werden auch wieder andere Spiele erleben. Aber dass es jetzt dann gleich vier hintereinander werden, ich glaube, damit konnte ja wirklich nicht gerechnet werden. Aber es ist so, die Bayern haben Chancen, noch und nöcher verschossen. Ich kann mich erinnern, wir haben das Spiel gegen Gladbach in der Arena gesehen und da war natürlich Sommer, 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 hat alles gehalten und riesig toll, alles klasse. Und ich habe damals den Sportvorstand Hasan Salihamidžić im Journalistenpulk gewagt zu fragen, du Hasan, 16-2 Chancen, sind 16 Chancen ein Argument für diese neue Sturmformation oder ist nur ein Tor bei so vielen Chancen ein Gegenargument?
Sehr gute Frage, Carlo.
Ja, habe ich mir auch gedacht, aber dann hat er ziemlich pampig reagiert und die Kollegen, die Jungen, ist mir völlig wurscht, ich bin lang dabei, ich weiß, dass man das aushalten muss, haben danach noch zum Teil recht dreckig gegrinst und hat er gesagt, hast du dir nicht zugehört, so quasi, ich habe doch gerade erklärt, wir haben super gespielt, Sommer überragend und Pech und Chancen. Dann habe ich gesagt, und trotzdem bin ich der Meinung, du hast mich jetzt bestätigt, ich bedanke mich im Nachhinein sehr. Die Frage ist berechtigt. Und ich habe dann am Montag die Geschichte bei uns gemacht, nicht weil ich so toll bin, sondern weil ich gedacht habe, diese Frage ist eigentlich die Fußballfrage schlechthin. Ist es jetzt ein einmaliges Phänomen oder wird es ein Trend? Und ich habe damals Schlagzeile gemacht, Fragen, die Bayern nicht mögen. Und ja, und ich habe auch nicht gedacht, dass das vielleicht so schnell, so extrem wird. Aber jetzt hat sich da was verfestigt, dass die ganze Geschichte sehr spannend macht.
Ich unterfüttere das mal mit ein paar Zahlen. Also in diesen 4 Ligaspielen hat der FC Bayern München 92 Schüsse abgegeben, also im Schnitt 23 pro Partie. Und wie viele Tore sind daraus entstanden? 4. Ja, jetzt gegen den FC Augsburg zum ersten Mal seit Ewigkeiten kein Tor. Gucken wir auf die Saisonbilanz, dann sehen wir bislang nach 7 Spielen 19 Saisontore. Das klingt okay, das klingt gut, das waren zum Vergleichszeitpunkt im Vorjahr nur ein paar mehr. Aber in diesen 19 Toren sind 7 in Bochum enthalten, ne? Wenn du die rausrechnest.
Ja, und 6 in Frankfurt.
So, also wenn du diese rausrechnest, dann ist es schon sportlich. Zum Vergleichszeitpunkt der Vorsaison, Top-Torjäger beim FC Bayern München, Robert Lewandowski mit 7 Treffern. Jetzt ist es Jamal Musiala mit 4 Toren, der die Bayern, was die Bilanz angeht, anführt. Und jetzt können wir noch weitermachen und darüber reden, dass Lewandowski in Barcelona schon wieder knipst ohne Ende. Und wir können darüber sprechen, über das Zitat von Thomas Müller, der gesagt hat, es gab in dieser Saison schon einige Situationen, in denen ich dachte, oh, da stand aber früher noch jemand. Also das sind ja alles so Dinge, ne?
Ja, aber die entscheidende Frage für mich ist, was passiert jetzt? Carlo, ist Julian Nagelsmann, der hat ja wirklich angekündigt, er wird alles hinterfragen, natürlich auch sich selbst, aber eben auch das, was da passiert ist und was dann vor allen Dingen in der Zukunft auf dem Platz passieren soll. Man kann ja jetzt nicht dieses Experiment, in Anführungszeichen Experiment, ohne echte Neuen komplett für gescheitert erklären. Also wir können das tun, aber die Bayern können ja jetzt nicht direkt mal den Lewandowski zurückholen oder welchen Neuner auch immer aus dem Hut zaubern. Also wie geht das denn jetzt weiter auf dem Platz?
Ja, also die erste Konsequenz ist auf jeden Fall, dass die jetzt schon erkannt haben, dass diese Nummer ohne Neun nicht gut gehen wird auf Dauer. Da gibt es jetzt schon in der Führung ganz klar die Erkenntnis. Aber wir wissen, dass Transferperioden jetzt nicht vorhanden sind. Geht frühestens im Winter und da kriegst du natürlich auch die Top-Leute. Also dieses Problem ist jetzt schon erkannt und das werden sie nur lösen können, wenn sie jetzt sich irgendwie durchhangeln. Also ich glaube nicht, dass die Bayern momentan einen Spieler in ihren Reihen haben. Hat übrigens Dieter Hoeneß, als ich in der Vorsaison mal zu dem ganzen Thema angesprochen habe, Ex-Mittelstürmer auch gesagt, er sieht keinen Stürmer oder Akteur beim FC Bayern, der 25 Tore schießen wird. Und wenn man sieht, wie viele Chancen die haben, dann müsste es ja doch einen geben. Ich würde jetzt auch nicht überbewerten, dass Sadio Mané seit einigen Spielen nicht getroffen hat. Das ist neu, das Ganze. Und trotzdem, das muss sich auch für ihn irgendwo erst finden. Der ist völlig überhöht worden am Anfang. Der hat in Liverpool gezeigt, dass er es kann. Und der wird es auch in München noch zeigen. Aber das wird ad hoc, glaube ich, wird es sehr schwierig. Ich sehe auch keine Formation oder keine Laufwege. Man spricht immer im Fußball von Automatismen und so weiter. Wenn man die erste Halbzeit zum Beispiel gegen Barcelona gesehen hat, da war doch diese Szene, ich werde mich erinnern, wo Mané den Müller rechts am Fünfereck über den Haufen rennt. Hm. Das war für mich so die Szene schlechthin. Die hat alles wiedergespiegelt. Da ist nichts abgestimmt und Müller hat völlig recht. Ich habe auch geschrieben und schlau gesagt, wenn Lewandowski sich so benimmt, wie er sich am Schluss benommen hat, wo er sich weggemobbt hat, dann soll er gehen. Aber ich ertappe mich jetzt natürlich auch, dass ich denke, da fehlt einer. Auch gegen Barcelona, das 2-0 hat doch alles geschönt. Normalerweise muss Barcelona das Spiel definitiv gewinnen. Aber auch da hast du dir gedacht, eigentlich dieselben Leute fast. Und Mané ist dabei, den haben sie nach links rausgeschoben. Und vorne da drin fehlt. Und ich war schon immer ein Freund von Mittelstürmern. Und Guardiola, der hat ja den Wahnsinn sogar mal gemacht, da hat er den Lewandowski auf der linken Bahn spielen lassen. Der hat doch auch immer ohne diese Neuen spielen wollen. Der Hansi Flick, der klagt, wenn du mit ihm privat sprichst, auch, dass er diesen typischen Mittelstürmer nicht hat. Die müssen sich alle behelfen. Und warum hat Guardiola jetzt Erling Haaland geholt? Weil er es eingesehen hat. Und Haaland bestätigt ja jetzt diese ganze Theorie. Also Bayern München, und wenn wir jetzt bei dem Verein sind, hat doch die größten Neuner überhaupt gehabt. Wir fangen an bei Gerd Müller und hören auf bei Giovanni Elba und Lewandowski und Makai und Pizarro und Dieter Hönes, wie die alle hießen, Luca Toni, Klose. Klose durfte damals gar nicht Mittelstürmer spielen, weil Luca Toni da war. Also die haben ja diese Neun und die Nummer Eins haben doch die Bayern kultiviert in ihrer Historie und deswegen auch erfolgreich immer Fußball gespielt. Und dieses Experiment, es wird bestimmt wieder Spiele geben, wo die auch Tore schießen werden. Und wenn sie mal einen Lauf haben, die hätten jetzt, da hat der Müller aus meiner Sicht nicht Unrecht gehabt, die hätten ja in Augsburg auch 4-5 schießen können, wenn man sieht, wie oft die 1-1 da stehen. Ich habe gestern mit Uli Hoeneß telefoniert und habe ihn mal gefragt, der war ja auch ein großer Stürmer, ob das jetzt eigentlich auf diesem Top-Niveau, wo die sind, wenn Mané oder Sané da im 1-1 gegen Gikiewicz scheitern, ob das dann auch Spielglück ist, oder ob das auf dem Niveau einfach dann auch ein Versagen ist. Und er sagt, eigentlich müsste man da schon Tore machen. Und Hasan Salihamidžić, auch früher mal ein Stürmer, wenn auch mehr auf der rechten Bahn, der hat ja irgendwie ständig von diesem Willen, von dieser Gier gesprochen, dass sie da den Ball versenken müssen. Also ich finde trotzdem, als der Mané da durchgeht und den Steilpass da läuft und der Augsburg-Keeper holt links den linken Stachel raus und der Ball liegt bei ihm wie ein vom Magnet hier eingezogen am Fuß. Ich habe fast schon geschmunzelt. Ich habe mir gedacht, wie hat der weltberühmte Philosoph Jürgen Wegmann mal gesagt, übrigens im Gespräch mit mir lege ich großen Wert drauf, weil es ist das Einzige, was von mir mal im Sportjournalismus übrig bleibt, der Spruch, erstens hat man kein Glück und zweitens kommt auch noch
Pech dazu. Gespräch mit dir, das ist natürlich stark.
Ja, das wollte ich irgendwann einmal in mein Leben noch loswerden und jetzt habe ich es schön eingebaut. das hat er damals erzählt, abgesehen davon ist das, wenn das den Spruch der, was weiß ich, Heidegger oder Schopenhauer oder anderer Philosoph gemacht hätte, würde wahrscheinlich die Welt groß drüber nachdenken. Nee, aber die haben momentan auch nicht das Glück, das muss man auch sagen. Also wenn ihr euch die Szene nochmal anschaut, wo der Keeper rausgeht, dann angeschossen wird, ich weiß ja von wem, und dann vom Niederball zur Ecke rausprellt, einfach völlig irre. Und trotzdem, es gibt ein Grundsatzproblem überhaupt im FC Bayern. Die Mannschaft hat sich noch nicht gefunden, auch wenn nach außen immer die große Harmonie erzählt wird. Es gibt einen riesen Kader und da gibt es immer wieder Unzufriedenheiten. Und Nagelsmann hat das bisher nicht geschafft, das zu moderieren. Und das wird die ganz interessante Geschichte. Und eins ist auch klar, in allererster Linie muss jetzt der Trainer Lösungen liefern. Ich weiß definitiv, dass Nagelsmann den Lewandowski nicht mehr wollte. Und er hat auch intern gesagt, das weiß ich auch definitiv, dass sie es ohne Lewandowski hinkriegen werden. Und jetzt wird er an diesem Diktum, an dieser Aussage gemessen werden. Und da bin ich mal gespannt, ob er das hinkriegt.
Ja, also vor allen Dingen, Carlo, das Schlimmste, was jetzt passieren könnte bei den Bayern, wäre ja, dass die Mannschaft, also ob jetzt öffentlich oder intern ist ja das Entscheidende, wenn die Mannschaft intern sagt, da hat der Trainer jetzt Mist gemacht und die Aufstellung funktioniert so nicht, also das, was Thomas Müller jetzt mal ehrlich angegeben hat, manchmal vermisst man da im Zentrum schon jemanden, der eigentlich immer da gewesen ist, dann wäre das ja die Katastrophe. Oliver Kahn hat sich jetzt zumindest öffentlich vor den Trainer gestellt. Hast du das Gefühl, dass die Mannschaft noch hinter Julian Nagelsmann steht?
Bei Oliver Kahn, um jetzt nicht, dass ich mich da wegdribbeln will, da bin ich absolut sicher. Ich hatte letzte Woche oder länger, zwei Wochen her, mit Oliver Kahn haben wir so gesprochen, ganz privat und auch über Fußball generell. Und dann bin ich auch auf Nagelsmann zu sprechen gekommen. Aber da habe ich ganz klar rausgehört, dass der den sehr schätzt, in fachlicher Hinsicht sowieso. Und aber alle Oberen sagen auch, er muss es von der Atmosphäre mit den vielen Stars hinkriegen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da hört man überraschend viel aus der Mannschaft, wer wie wo unzufrieden ist. Und da würde ich nicht immer sagen, dass jeder jetzt, okay, wer nicht spielt, ist immer sauer. Aber ich glaube, er muss sehr stark aufpassen, dass er die Mannschaft nicht verliert. muss er extrem aufpassen. Es wird auch genau hingeguckt von den Spielern, mit wem er ständig spricht. Andere fühlen sich vernachlässigt. Das läuft natürlich alles in privaten Gesprächen. Aber da ist viel Unzufriedenheit. Und was natürlich auch auffällt, Nagelsmann ist ja auch, ich habe ein paar Mal geschrieben, er muss sich als originärer Fußballlehrer beim FC Bayern beweisen. Nagelsmann hat aus meiner Sicht viel zu sehr den Hang, sich selbst zu inszenieren. Und das beim FC Bayern muss man nicht groß viel erzählen. Beim FC Bayern hat man permanente Öffentlichkeit. Und es gibt in München, bei den meisten Trainern so, aber nur eine Abrechnung. Und es ist kein Entertainment, sondern es geht darum, dass die ihre Titel holen. Und alles andere wird am Schluss nicht zählen. Und das muss er unbedingt kapieren. Ich habe heute sehr hart geschrieben bei uns im Kicker in einem Kommentar, dass Nagelsmann, was die Sache betrifft, dass er ein großer Bayern-Trainer, Trainer für Bayern München, ein großer Trainer für Bayern München werden kann, dass er momentan in dieser Hinsicht noch ein Azubi ist, der sehr viel lernen muss und der sich sehr schnell umstellen muss mit den Geschichten, dass er ständig so viel erzählt auch und dass er halt sich sehr nach außen hin inszeniert. Es wird beim FC Bayern München genau beobachtet, wenn er mit irgendwann, glaube ich, mit Harley Davidson gekommen oder mit irgendeinem Auto oder mit Skateboard und so Zeug, wird in München alles registriert und auch von den Spielern. Mhm. Und da kann man als Trainer sehr schnell den Boden unter den Füßen verlieren.
Was ich genau registriert habe, ist, und das halten wir mal fest zum Ende dieses Gesprächs, Julian Nagelsmann hat gesagt, wir kriegen das ohne den Lewandowski hin. Und die Aussage von Carlo war gerade, in der Vereinsspitze ist ganz klar auf der Agenda, ja, vielleicht täte ein Neuner doch ganz gut. Carlo, vielen lieben Dank für deine Zeit. Da haben wir doch wieder ein bisschen was erfahren über den FC Bayern München und melden uns dann vielleicht auch wieder mal bei dir, wenn es dann bei den Bayern wieder ein bisschen besser läuft. Wobei, wir müssen auch mal Bayern-Krisengespräche führen können. Wir können nicht immer nur eitel Sonnenschein.
Für die Bundesliga ist es spannend, das muss man sagen, für den deutschen Fußball auch. Und der FC Bayern hat schon größere Krisen hinter sich gebracht. Also noch ist das alles erträglich und es macht auch den Journalismus ab und zu spannend. Also wie gesagt, wir sind ja nicht nur Lobsänger, ja. Man muss auch das andere sehen. Und die Münchner können mit dem schon umgehen. Die haben genügend gemeistert. Und die Frage ist, inwieweit dieser junge Trainer das hinkriegt. Und das wird spannend zu sehen.
Carlo, wir freuen uns auf weitere spannende Gespräche mit dir. Danke.
Alles klar, vielen Dank. Ja, servus, schöne Grüße nach Leipzig. Ciao, ciao.
Ein Spiel habe ich noch ganz vergessen zu erwähnen, was auch am Samstag gab. Der VfB Stuttgart verliert zu Hause gegen Eintracht Frankfurt mit 1:3. Wir lassen das nochmal kurz sacken und reden dann auch nochmal darüber, dass ich es ganz interessant finde, dass sie jetzt so ein paar alte Stuttgarter mit einbinden dort, ne? Also den DAZN-Experten Sammy Khedira, der damit am Start ist, Philipp Lahm, Christian Gentner. Da muss ich aber noch ein bisschen mehr mich mit beschäftigen, war ja auch Riesenthema um Sven Mislintat, der dann nicht so involviert war, wie er es gerne gewesen wäre. Mhm. Verlieren jetzt dieses Spiel gegen die Eintracht mit 1:3. Die Eintracht mit dem Glück des Tüchtigen in dieser Partie, würde ich sagen. Was denn?
Ich kriege in dieser Sekunde einen Anruf von einem Khedira. Sorry, rufe zurück.
Liebe Grüße. Also Eintracht gewinnt mit 3:1. Ruhende Bälle waren da das Mittel zum Glück. Aber Oliver Glasner war auch mit dem Spiel sehr zufrieden im Übrigen. Ne? Also hat gesagt, die haben eigentlich alles umgesetzt, was wir wollten.
Ja, Kamada an allen drei Toren beteiligt. Sind wir mal ehrlich, das ist so, also ist eine gute Statistik, wenn man dann genau hinschaut, dann sind es eben zwei Standardsituationen, die von ihm vorbereitet werden und verwandelt werden und dann ein Freistoß, der abgefälscht wird. Ja. Aber hey,
Der VfB hat noch nicht gewonnen in diesem Jahr. Mhm. Also neben Bochum das einzige Team, was in dieser Saison noch ohne einen einzigen Dreier tatsächlich ist. Das waren also Freitag und Samstag, wie gesagt, so ein bisschen im Schnelldurchlauf. Wir haben am Sonntag das späte Spiel gehabt, Hoffenheim gegen Freiburg mit einem 0:0. Wir hatten ein 1:1 zwischen Bochum und dem ersten FC Köln. Der VfB Bochum holt den ersten Punkt.
Ja, Köln wieder mit Saison. So einem Dusel, was ist das Gegenteil von Dusel? Pech wahrscheinlich. Eigentor.
Könnte man sagen, ja.
Aber er zwingt dann. Zumindest
also 1:1. Aus Bochumer Sicht schon sehr bitter, wenn du in der 88. dann so ein Ding da hinten reinbekommst. Aber gut, die Kölner haben auch ganz schön gedrängt auf den Ausgleich dann. und sind halt überhaupt durch Eigentor erst in Rückstand geraten. Und dann haben wir das frühe Spiel am Sonntag gehabt, wo Alex Schüler noch mal ein bisschen Schweinchen-Schlau spielen kann, weil du warst in einer alten Försterei. Union schlägt den VfL Wolfsburg mit 2-0. Wie oft hast du die beiden Worte Max und Kruse in deinen Moderationen benutzt und Fragen und Interviews?
Ich habe mit Marcel Schäfer ausführlich drüber geredet, denn ich hatte es dir ja hier und euch zu Hause oder wo auch immer ihr gerade seid, schon angekündigt. Ein paar Fragen hatte ich schon noch. Es wurde ein bisschen was beantwortet. Trotzdem gibt es für mich weiterhin ein paar Fragezeichen bei dieser Personalie.
Schießt er jetzt dauerhaft die Torhüter ein?
Das habe ich nicht gefragt. Ich wollte halt einfach wissen, ob es wirklich sein musste, dass man diese Entscheidung, es passt einfach nicht zusammen, erst nach Ende des Transferfensters, also nach Schließen des Transferfensters trifft. Und Marcel Schäfer hat nur gesagt, ja, wir wollten ja jedem eine Chance geben. Ich weiß nicht, ob es nicht trotzdem schlauer gewesen wäre, alleine wirtschaftlich eben diese Chance an den ersten Spieltagen zu geben und ihn dann entweder auf Zwang wegzugeben oder es funktioniert halt doch. Das ist offensichtlich klar. Ich habe noch gefragt, war es auf oder neben dem Platz? Klare Antwort von Marcel Schäfer, nein, auf dem Platz ist das nicht das, was wir brauchen. Zu wenig vor allen Dingen gegen den Ball, so können wir keinen Fußball spielen. Und jetzt kommen wir zum Spiel.
Aber gleich müssen wir nochmal zu Max Kruse zurückkommen.
Ja.
Es gab noch guten Input von den Hörern, ohne Ende.
Ich weiß. Das machen wir am besten. Mach den Knoten ins Shirt, das machen wir gleich. Aber wir müssen halt mit den Infos jetzt dann auf das Wolfsburger Spiel kommen, bevor wir die Unioner zu Recht dann auch noch ein bisschen feiern dürfen. Aber
und da ist die Frage, wäre es mit Kruse schlimmer gewesen?
Jetzt hast du es verstanden, worauf ich hinaus will.
Und du sagst, ja oder nein?
Naja, das Offensivspiel von Wolfsburg hat nicht stattgefunden. Also du kannst ja sagen, er passt nicht in das rein, was da eigentlich der Plan ist. Nur dann haben da ganz viele andere offensichtlich auch nicht reingepasst. Denn die Offensivbemühungen von Wolfsburg, nachdem, muss man ja auch dazu sagen, ersten Saisonsieg am vergangenen Wochenende gegen Eintracht Frankfurt, nachdem dann Niko Kovac auch die Aufstellung nicht geändert hat, weil er auch Konstanz reinbekommen will. Vorher gab es viel mehr Rotation.
Also vorne Waldschmidt,
die waren Matcher, ne? Wahnsinnig schwach. Das muss man so klar auf den Punkt bringen. Das war offensiv nichts. Dass man grundsätzlich gegen Frankfurt, fand ich das auch gut, erstmal den Fokus darauf hat, hinten die Nummer dicht zu halten und in der Rückwärtsbewegung da zu sein, die Zweikämpfe anzunehmen, war gegen Frankfurt besser als gegen Union. Das ist ja schon okay, aber irgendwas und mit diesem Personal, auch wenn da ein Wind zum Beispiel weiter verletzt fehlt, musst du hinkriegen. Das muss mit diesem Personal möglich sein. Das war wirklich erschreckend. Und wenn du dann einen Max Kruse auf der Tribüne oder sonst wo parkst, in seinem YouTube-Zimmer, egal, dann ist das natürlich nochmal irgendwie ein anderes Licht, was auf diese aktuelle, durchaus sehr problematische Situation beim VfL Wolfsburg geworfen wird.
Niko Kovac hat nach dem Spiel ein großes Fass aufgemacht in Sachen Tugenden, ne? Und so generelle Dinge, die beim Fußball einfach dazugehören und die gerade nicht passen. Und sogar mit dem Zusatz, dass im Zweifel sonst er und sein Bruder noch mitspielen können, weil das würden sie noch liefern.
Ja, das.
Weiß nicht, ob man das als Spieler so wahnsinnig gut findet, weil die Gefahr eines gewissen Entfremdungsprozesses da für mich so ein bisschen in der Luft liegt.
Das stimmt. Er hat auch gesagt, das fand ich fast noch interessanter, dass ihm offensiv, weil ich habe ihn gefragt, also woran hapert es denn offensiv? Und er sagt, naja, wenn du überhaupt niemand in der Box ist, also du hast halt einen Matcher, okay, aber ansonsten geht überhaupt gar keiner hinterher, dann ist das zu wenig. Dann frage ich mich, ob die Mannschaft eigentlich schon verstanden hat, was das jetzt da werden soll. Also er wird ja wissen, wie er diesen Fußball spielen lassen will, aber ich habe es ja gesagt. Also es war deutlich erkennbar ein Fokus auf die Defensive. Ich habe wirklich das Gefühl, auf dem Platz standen da ganz viele Spieler, die gesagt haben, wir dürfen hinten nichts anbrennen lassen. Wir kommen gleich zu den Gegentoren, das ist halt dann passiert, aber der Gedanke, was nach vorne zu machen, nimm die beiden Sechser, Maxi Arnold ist auch gerade nicht in Form, hat, das fand ich sehr, sehr ehrlich, sogar bei beiden Gegentoren die Schuld auf sich genommen, das fand ich sogar ein bisschen zu hart, aber er war sehr, sehr ehrlich am Mikrofon, Vrančić daneben für mich, der nochmal klar Schwächere, von Zwornberg kommt nichts, also das sind ganz viele, die im Moment auch gar nicht so den Gedanken haben, vorne gefährlich, eklig, überraschend, was auch immer zu sein, Baku ist nicht in der Form, die er eigentlich hatte, und das ja über relativ lange Zeit, das ist schon im Moment gerade nicht gut.
Und ein ungünstiger Gegner mit Union Berlin gerade.
Und der ist das Gegenteil von all dem. Ja. Ne? Da ist ein Selbstverständnis drin, das ist schon beeindruckend.
Ungeschlagener Tabellenführer, welcome back Timo Baumgartl in der Startelf und Union mit diesem Tandem-Bäcker Jordan, was einfach funktioniert. Es ist jetzt, glaube ich, das dritte Tor von Jordan gewesen und alle hat Becker aufgelegt. Ja. In dem Fall mit Flanke und Kopfball. Das ist natürlich auch echt eine Waffe. Das haben wir vor der Saison schon gesagt. Es war klar, als er in die Liga kam, dass er ein starker Kopfballspieler ist, aber dass sie ihn dann auch, also dass sie ihn in diese Situation dann auch so bringen und er natürlich mit so viel Dampf da auch reinmarschiert. Ne?
Ja, das Geile ist, wie kommt er in die Situation? Genauso wie Urs Fischer das in der Halbzeitpause hat Geraldo Becker mir dann nach dem Spiel erzählt, verlangt hat. Also er hat ihm in der Pause gesagt, geh in 1 gegen 1 Situation. Wann immer du kannst, geh in 1 gegen 1 Situation. Das ist übrigens interessant, weil das verrät was, wie Wolfsburg im Moment analysiert wird. Da hinten geh in 1 gegen 1 Situation, denn sie sind da nicht mit, also Lacroix ist ein schneller Spieler, aber ansonsten nicht gerade mit den wendigsten, schnellsten Akteuren aufgestellt.
Und da hat Becker ihn aber richtig alt aussehen lassen auf der Außenbahn.
Genau, das war in dem Fall dann Lacroix, weil er raus musste. Darum, das hat übrigens Arnold auf sich genommen, der dann nicht schnell genug schließen konnte in der Mitte. Aber das war ein Tor. Schaut es euch gerne alle nochmal an. Das ist so dermaßen Union. Ballgewinn rauslösen aus dem Zentrum. Da haben dann die beiden Sechser von Wolfsburg auch ein bisschen sehr auf den Ball geschoben und werden dann überspielt. Und dann ist das aber eben auch gar nicht so einfach. Das sieht dann nach, dann sind sie geradlinig. Aber geradlinig heißt ja nicht immer einfacher Fußball, sondern geradlinig kann ja auch besonders technisch anspruchsvoll sein. Und schaut euch mal den Pass an, der dann überhaupt diesen Raum öffnet auf diese linke Seite mit einem Kontakt. Das ist nicht leicht, aber das beherrschen die Unioner dann. Das ist jetzt auch nicht Tiki-Taka und ich spiele das Ding mit der Hacke rüber. Aber es ist trotzdem technisch hochwertig für den genau richtigen Moment. Und dann gibt es Dynamik und dann gibt es einen Mittelstürmer, der auf den kurzen Pfosten geht und das entschlossener macht als sein Gegenspieler und dadurch das 1-0. Das ist komplett Blaupause Union. So haben wir auch Tore gegen RB gesehen, so haben wir Tore gegen Köln gesehen. Und was ich ganz geil finde, ist, es gibt gar nicht so viele Mannschaften, bei denen man sagen kann, das ist ein ganz klassisches Union-Tor. Was fällt dir bei anderen Mannschaften auf, wenn ich die frage, wer macht klassische Tore? Also bei Freiburg. Union, finde ich, hat man sofort was vor Augen.
Freiburg.
Freiburg, Standardsituation.
Ja, oder so dieses Günther über die linke Bahn. So.
Das stimmt. Freiburg habe ich auch sofort auf dem Zettel gehabt. Also Bayern haben wir jetzt über das Sané-Tor gesprochen. Das ist schon tatsächlich ein bisschen typisch Bayern. Früher noch mit Lewandowski wäre Chip von Kimmich hinter die Kette und einer der Außen bringt ihn auf Lewandowski rein. Das wäre ein typisches Bayern-Tor gewesen.
Spielzug typisch.
Aber dann hört es auch fast schon auf. Also, dass eine Mannschaft ein typisches Tor hat, das gibt es ganz selten. Mhm. Und was wird interessant, wenn wir jetzt mal gucken, wo die Mannschaften, die uns als erstes eingefallen sind, in der Tabelle stehen. Ne? Bayern muss man im Moment so ein bisschen ausklammern, aber wir reden über Union, wir reden über Freiburg. Die Mannschaften, die haben halt ein klares Gesicht. Und offensichtlich setzt sich im Moment gerade durch. Nichts mit, wir müssen so und wir müssen diese Systeme, sondern hab erstmal ein klares Gesicht. Das ist ein Daniel-Farke-Satz. Ich will, dass selbst wenn wir in anderen Trikots spielen, Und man sieht das nicht sofort, an der Spielweise erkennbar ist, dass wir Gladbach sind. Und sowas sieht man bei Union, sowas sieht man bei Freiburg.
2-0 Geraldo Becker, 77. Minute, Seguin, der ehemalige Wolfsburger, legt vor und dann macht er das überragend. Er nimmt ihn mit der Schulter mit und dann direkt Volley ab. Also einfach zack, zack, das sind die beiden Kontakte, mit denen er dieses Tor erzielt.
Alexander wackelt mit der Schulter.
Also wirklich ganz, ganz stark. Union Berlin ist weiterhin, auch nach 7 Spieltagen, Tabellenführer in der Fußball-Bundesliga, ist weiterhin ungeschlagen. Und jetzt stell dir mal ganz kurz vor, die spielen wirklich bis zum Ende der Saison, sind die da oben Top 4. Stell es mal vor.
Das wäre schon. Top 4 kann man denen schon zutrauen, oder?
Ja, aber es ist doch trotzdem auch krass. Und guck mal, wer die anderen sind. Ne? Dann kommt Dortmund, du hast Freiburg erwähnt und dann kommt Hoffenheim. Also das sind gerade, ne? Union, Freiburg, Hoffenheim. Das sind die drei Teams, die einfach da vorne Meter machen
können. Naja, wen hast du auf der Liste? Du hast Bayern auf der Liste, Dortmund auf der Liste, Leipzig auf der Liste Leverkusen. Und dann Leverkusen. So, Leverkusen ist von Union Berlin, schau dir das mal in Ruhe an, 12 Punkte weg.
Ja.
So, die müssen die erstmal wieder reinholen. Leipzig ist 9 Punkte weg.
Ja.
Also es ist nicht nur so, dass die gerade mal vorne sind, sondern jetzt sind es, wir haben die erste Pause, jetzt sind es 7 Spieltage und sie haben selbst auf die Bayern schon 5 Punkte Vorsprung. Mhm. Ja, da glaube ich jetzt noch nicht, dass das nicht noch aufgeholt wird, aber jeder hat so seine Baustellen, nur die Eisernen, die ziehen es halt durch.
Nächster Spieltag übrigens nach der Länderspielpause, wir machen dann ja auch kommende Woche ein kleines Päuschen. Bayern gegen Leverkusen.
Ja, freue mich übrigens mega drauf. Bin ich in München in der Allianz Arena.
Das wird spannend. Die Unioner müssen bei Eintracht Frankfurt ran. Gucken wir mal, was da geht. Mhm. Also, das war der Abriss des 7. Bundesligaspieltags. Ein bisschen was hinten runtergefallen, holen wir aber nach der Länderspielpause wieder nach, versprochen.
Ja, definitiv. Und dafür haben wir ja ein Fass aufgemacht, was offensichtlich mehrere Böden hat.
Bevor wir zu dem Fass kommen, kommen wir erst noch kurz zu Max Kruse. Denn wir haben noch ein zweites Fass. Wir haben ja letzte Woche darüber diskutiert, die Wrestling-Namen von Max Kruse. Und da kamen einige gute Sachen rein. Und ich möchte noch mal kurz die für mich besten zitieren. I am Nico bei Instagram. Max Kruse, der Crusader. Finde ich nicht schlecht. Dann Dennis bei Twitter. The Gambler. Finde ich auch nicht verkehrt. Viele sind so in diese Pokerface, in diese Poker-Richtung gegangen. Crusader kam tatsächlich sogar häufiger. The Money Taker.
Money Taker ist mein Favorit.
The Money Taker ist von Bliffy auf Twitter gekommen. Der Nutella-Bomber. Ja, okay. Da kamen noch so ein paar andere Sachen. Cash Taxi. Also es ist alles dabei. Vielen Dank. Guckt mal unter dem einen Tweet, den ich auf Twitter, wo ich nochmal gefragt habe, da sind wirklich, also viel kreativer. Viel kreativer geht es wirklich nicht. The Money Walker auch noch. Ja, okay.
Wie gut ist die Bundesliga eigentlich? Und sagt Passquote tatsächlich was über Qualität aus? Oder ist das überbewertet? Oder vielleicht sogar unterbewertet, gerade auch im europäischen Vergleich? Wir haben Freddy Tappe in der vergangenen Woche in die Spur oder besser gesagt in den Keller geschickt. Und er hat geliefert. Er hat so geliefert, dass es unter der Woche eine ganze Menge Zuschriften, Meinungen und Analysen dazu gab. Ich habe einfach nur gesagt, Freddy, great job und ich bin jemand, der belohnt, gute Arbeit, hab ihm nochmal einen Napf Trockenfutter hingestellt mit Wasserschale direkt daneben und gucke jetzt einfach, was er zu diesem Thema noch so rausfindet.
Neues aus dem Datenkeller, präsentiert von Tipico Sportwetten.
In der letzten Woche hatte ich euch ja von den schwachen Passquoten der Bundesligisten berichtet. Daraufhin habt ihr vollkommen zu Recht angemerkt, dass die Passquote alleine ja noch gar nichts über die Attraktivität und die Leistungsstärke einer Liga aussagt. In 8 der letzten 10 Spielzeiten war die Bundesliga die Liga mit den meisten Toren pro Spiel in den Top 5 Ligen Europas. Zudem führte die Bundesliga in jeder der letzten 10 Spielzeiten, die nicht von Corona-Schutzmaßnahmen beeinflusst waren, die Top 5 Ligen bei der Anzahl der Stadionbesuche an. Attraktiv ist die Bundesliga also weiterhin. Aber wie leistungsstark ist die Bundesliga denn nun wirklich? In der Champions League sieht es abseits von den Bayern düster aus. Seit dem deutschen Champions League-Finale 2013 haben deutsche Teams insgesamt 13 Mal das Viertelfinale der Königsklasse erreicht. Darunter allerdings 8 Mal die Bayern. Spanien kommt im gleichen Zeitraum mit 22 Viertelfinalteilnahmen auf fast doppelt so viele. Die Bundesliga ist die mit Abstand schnellste und am meisten direkte der Top 5 Ligen. In keiner anderen Liga werden die Angriffe so schnell vorgetragen und die meisten Umschaltangriffe, die gibt's ebenfalls in der Bundesliga. Im Ballbesitz hingegen, da tun sich Bundesligisten deutlich schwerer. Im Schnitt gibt es in der Bundesliga nur 14,5 Sequenzen pro Spiel mit 10 oder mehr Pässen eines Teams. Um das einzuordnen, in der Ligue 1 und in der Premier League liegt dieser Wert bei über 20. Die beiden Teams mit den wenigsten Sequenzen mit 10 oder mehr Pässen in der Bundesliga, die treffen übrigens nach der Länderspielpause mit Augsburg und Schalke direkt aufeinander. An ein offensives und spielerisches Feuerwerk glaubt dabei auch Tipico nicht wirklich. Die Quote für 4 oder mehr Tore in diesem Spiel liegt bei 2,9.
Neues aus dem Datenkeller. Präsentiert von Tipico Sportwetten.
So, habt ihr doch wieder ein bisschen Futter. Könnt ihr wieder über die komplette Länderspielpause. Ja. Und dann knallt's um die Ohren. Also uns und Freddy vor allen Dingen.
Hä?
Naja, was eure knallt? Meinung dazu ist. Knallt so. Uns das um die Ohren, was ihr so empfindet.
Ah, okay, ja. Jetzt habe ich es verstanden.
Habt ihr sowieso ein bisschen Zeit dafür? Also sagt bitte noch, also Aufträge an euch. Ajax, was war da mit Ajax und diesen Grundvoraussetzungen, die du erfüllen musst?
Ist das war drei schwach Werte? Von dir, dass du das nicht...
Nee, es ist ein Cliffhanger für in 2 Wochen, denn nächste Woche kommen wir nicht raus, weil Länderspielpause ist und ich Golf spiele.
Da gehe ich gar nicht erst drauf ein, auf solche Dinge. Das Kicker-Manager-Spiel, da würde ich eigentlich an diesem Spiel auch gerne nicht drauf eingehen. Wobei, es sind 30 Punkte, aber das ist einfach zu wenig. Das ist für unsere gute Liga einfach nicht gut genug.
Wenn ist das eine gute Liga?
Kolo Muani und Schick holen zusammen -4 Punkte. So kann ich nicht arbeiten. Da lachen sich die Leute bei uns in der Liga ins Fäustchen.
Ja, für mich, also Bayerns Krise ist meine Krise. Deswegen fordere ich ja auch immer wieder mal so unterschwellig auf, dass man den Gnabry in die Startaufstellung bringt. Der hat mir jetzt nach Einwechseln immer noch 2 Punkte gebracht. Musiala 0 Punkte. Die Punkte machen im Moment Jordan mit 11 Zählern. Oh, hier steht noch Sibachir. Das will er nicht.
Den hätte ich holen. Hätte ich den statt Kolumani kaufen sollen?
Nein, denk dran.
Hätte ich Geraldo Becker?
Manager-Spiel ist hätte auch ich, nur eine Momentaufnahme.
Hätte ich Geraldo Becker statt Kolumani kaufen sollen? Das denke ich seit diesem Wochenende natürlich schon wieder. Mhm. Na, egal. Unsere Liga, soll ich die eigentlich doch noch? Die heißt immer noch Geheimer Name. Sollen wir jetzt einfach das als Running Gag, sollen wir sie so lassen oder ja, soll ich sie wieder umbenennen?
Ach, ich weiß nicht, da machst du dir jetzt mal ein bisschen Gedanken okay. über die
Gewonnen hat an diesem Spieltag Björn Lahn mit 111 Punkten vor Brown Sugar.
Und 44 Punkte habe ich übrigens, sorry.
Und Brown Sugar schiebt sich übrigens damit knapp jetzt in die Länderspielpause an die Tabellenspitze. 508 Punkte dahinter, Tobias Kohmann auf der 2. 3 Punkte trennen die voneinander. Das ist ein Rennen da vorne, das ist Wahnsinn. Nur wir sind meilenweit davon. Wir sind
Ruhe
wie Leverkusen in unserer Liga. Verdammt nochmal, wir haben das Potenzial.
Das ist eine Beleidigung für uns oder für Leverkusen. Wir sollten hier langsam Schluss machen. Eine bittere Nachricht gibt es noch, die uns hier gerade erreicht hat. Conny Leimer fällt richtig lang aus. Das ist natürlich wirklich richtig doof für ihn persönlich, für RB Leipzig. Muss operiert werden, wird wohl wahrscheinlich erst im neuen Jahr wieder eingreifen. Das ist noch die frischeste Info hier aus der RB-Trainingsgeschäftslagerstelle.
Und ich lese gerade auf kicker.de, Thomas Letsch soll der neue Bochum-Cheftrainer werden. So, damit haben wir alles untergebracht. Hoffe ich, glaube ich. Wir werden sowieso jetzt mit der Aufzeichnung aufhören. Dann kommen noch 17 weitere Meldungen. Aber das war es jetzt von uns. Genießt die Länderspielpause. Erholt euch von uns. Und dann
was
sind
machst
wir
du denn
da.
Jetzt in der Pause?
Ich arbeite in der Länderspielpause.
Ja? Was gibt's denn zu arbeiten?
Weil ich dumm bin. Ja. Ich habe ja noch eine zweite Sportart, mit der ich was...
Achso, ich dachte, du gehst ins Politikressort über die Länderspielpausen.
Genau, ich mache Financial Times.
Freut euch auf Kicker meets the Zone Politik. Mit Benny Zander und Benny Zander.
Komm, wir machen jetzt Schluss hier. Wir verquatschen uns.
Ja, Leute, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ja. Danke nochmal an Christopher Wivell, an Carlo Wild, an Freddy Tappe und alle, die ich sonst noch kenne.
Tschüss. Tschüss.
Kicker meets the Zone, der Fußball-Podcast, präsentiert von Tipico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.